das Trainerkarussell Europas, der deutsche Klassiker und das Titelrennen in England. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fussi Season Podcasts hier bei Steak & Lobster. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und wir haben ein neues Update, denn ich habe einen Star hier an meiner Seite.
Ey.
Der one and only Wes, was geht ab?
Was geht? Comeback. Was geht ab?
Alle denken sich gerade, was ist hier los?
Wer ist das, Digga? Romario hört sich ganz anders an.
Ja, Digga, hast du Bock?
Ich hab unnormal Bock. Es ist viel zu lange her, ne?
Ja, Digga.
Es ist viel zu lange her.
In der Zwischenzeit hast du ja auch schon Vereine gewechselt, ne? Also ehemaliger Bayern-Fan.
Ich bin ja jetzt, es passt ja jetzt pünktlich eigentlich perfekt zur Tabellenführung von Liverpool, meinem Verein.
Ja, stimmt. So. Hast du mal Glück gehabt, ne?
Das ist ja mein Lieblingsverein so.
Nicht mehr Bayern.
Bayer Leverkusen, nee, ich bin kein Bayer Leverkusen-Fan.
Ach so, Bayer Leverkusen. Nicht nee, Bayern München.
Bayern, weiß ich nicht, was du meinst.
Ja. So ist das mit den Fans heute. Genau, kleines Update. Rom ist über Ostern nach Köln gegangen. Herb ist zwar in Hamburg, aber viel beschäftigt. Und dann dachten wir, ey, Wes und ich haben lange nichts mehr gemacht. Machen wir eine Fussi-Season. Und ja, wir haben eine Menge Gesprächsthemen heute auch für euch vorbereitet. Unter anderem natürlich die Highlights der Woche mit einem Einblick in die Premier League, zweite Bundesliga und die erste Bundesliga. Dann gehen wir noch auf die weiteren Ligen ein, wie in Spanien, Italien und Frankreich. Das aber nur kurz. Du hast ein Aufwärmspiel vorbereitet.
Yes.
Dann das Hauptthema, das Trainerkarussell in Europa. Da habe ich mir ein paar Top-Teams rausgesucht. Oder auch ein paar Trainer, Romarios Gerüchteküche und Becks Q&A, was ich eventuell sogar vorziehen werde, weil es letztes Mal ein bisschen kurz kam. Und dann würde ich sagen, Wes, wollen wir direkt reinjumpen?
Du wolltest Romario sagen, ne?
Ja, Digga, das ist einfach, ich merke schon.
Let's go, Digga, lass starten.
Scheiß auf Romy. Ja, auf geht's, Highlights der Woche. So, erstes Thema. Hast du das mit Mo Daoud mitbekommen?
Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, nein.
Nee. Der Kollege hatte sich nämlich entschieden, für die syrische Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, der war mal in irgendeinem Test vom DFB vor Jahren dabei, ne? Und so, ja. Aber hat halt nicht geklappt in Deutschland und er fühlt sich aber auch trotzdem immer noch teilweise syrisch und dann meinte er, ey, warum nicht, den Leuten was wiedergeben und so. Und dann ist er da hingereist und hat kein Spiel gemacht und musste wieder abreisen. Begründung war, das war dann offiziell seitens der syrischen Nationalmannschaft, wir waren nicht in der Lage, seine Forderung zu erfüllen. Und da habe ich gesagt, das kann ja alles bedeuten. Weißt du? Hab nochmal nachgeschaut und dann ging es so ein bisschen darum, Mo Daoud hat wahrscheinlich irgendwas gefordert, damit man leistungstechnisch irgendwas liefern kann. Weißt du, egal ob es jetzt Trainingsbedingungen waren oder irgendwie Coachings oder ich weiß es nicht, vielleicht auch so Physiokrams und so, ne? Es kann ja komplett unterschiedlich sein, was er aus der Bully gewohnt ist und was er letzten Endes dann dort bekommen hat. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil da wollte jetzt auch keiner mit Scheiße um sich werfen, ne? Also weder die syrische Nationalmannschaft noch Daoud. Mhm. Deswegen war das so sehr kryptisch, sag ich mal.
Okay.
Schade eigentlich. Das ist
irgendwie voll seltsam. Sehr schade. Es klingt aber auch, also ich weiß nicht. Das klingt so, als hätten die ja nichts
irgendwie
Forderung. So. Was ist das denn für, also das ist ja ganz normal Nationalmannschaft. Die spielen ja auch Asienmeisterschaft und so ganz normal. Ich vergleiche das dann immer mit Tunesien, weil ich komme aus Tunesien und wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Profi aus der Bundesliga wie Skiri zum Beispiel da hingeht, die haben ja auch sowas wie Physio. Da willst du
ja,
auch
Bro, ich denke mir halt aber auch.
Auch wenn das jetzt so von der, natürlich von der Qualität, vom Niveau her nicht so weit.
Ich denke mir halt aber auch so, Digga, Mo Daoud macht doch keinen Verbandswechsel und kommt da angetanzt und sagt, ey, gib mir mal das, was ist hier los und so, weißt du? Ja,
wo ist mein Wasser, wo ist meine Banane? ich hab kein Buffet, Digga.
machen wir weiter, und zwar. Zum Thema der Trainersuche bei den Bayern, da fand ich das interessant, dachte ich, haust direkt mal in die Highlights der Woche mit rein, statt nur ins Hauptthema, um ein bisschen warm zu werden. Eberl meinte, auch in Bezug auf hier Ostern, glaube ich. Ja. Er meinte, ihr sucht Eier, ich den Trainer. Und damit meint er so auf, Digga, lass mich mein Ding machen. Ich sorge schon dafür, dass wir einen guten Coach haben. Und parallel dazu gab es bei De Zerbi natürlich Fragen medial, wo sie meinen, ey, wie sieht's aus und so. Und er meinte, er will mit Brighton über seine Zukunft sprechen. Und apropos Trainer in der Bundesliga, das ist ein Banger meiner Meinung nach. Xabi Alonso bleibt bei Bayer 04 Leverkusen auch nach dieser Saison und hat damit allen Gerüchten ein Ende gesetzt, wo ich persönlich sagte, ey, richtig, richtig, richtig nice, dass er das jetzt schon macht.
Ja.
Zeigt auch, dass er Bock hat und ich will einfach sehen, was das Team kann.
Mhm. Zeigt auch, dass er ein Gentleman ist.
Sorry.
Zeigt auch, dass er ein Gentleman ist, ganz ehrlich. Also es ist, er zeigt das, was er als Spieler auch war, sondern also wirklich bodenständig, bescheiden, dass er halt, also jeder andere Trainer wäre vielleicht gegangen, weil die wahrscheinlich Meister werden und sich denken, ey, mehr kann ich halt mit diesem Verein nicht erreichen, als, keine Ahnung, den Serienmeister Bayern nach 11 Jahren vom Thron zu stoßen.
Vielleicht geht ja mehr. Vielleicht ja, geht ja, ja wirklich mehr. Natürlich. Vielleicht wird er ein Gigant mit Leverkusen.
Ja, kann ja auch sein. Eine Ära prägen, warum nicht? So. Aber ich feiere das auch übertrieben, weil wie gesagt, es gibt ja Größen so, wir kommen ja später im Hauptthema darauf zu sprechen, da, also nicht nur Bayern will ihn ja haben, sondern halt Liverpool und Real Madrid auch.
Das ist einfach, Bruder,
ich denke persönlich Auswahl, trotzdem, ja, das ist krank, dass er wirklich, deswegen hat er sich auch jetzt schon entschieden und jetzt auch verkündet, es gab ja jetzt auch Gerüchte, beziehungsweise ist schon fast offiziell, dass er halt wirklich auch die Möglichkeit hat und das auch abgesprochen hat mit Leverkusen, mit der Vereinsführung, dass er halt im Sommer 2025 dann wechseln darf und kann. Und frühzeitig halt aus seinem Vertrag. Das finde ich halt nice, dass sie sich da so geeinigt haben. Der bleibt der Bundesliga erhalten, so, ne? Das ist auch wichtig.
Naja, safe. Ja, das dazu und noch eine andere Sache. Ajax wird auf der Suche nach einem neuen Coach sein. Da hat ja interimsweise mehr oder weniger John van 't Schip übernommen, der den Verein mehr oder weniger gerettet hat. Als er übernommen hat, waren die, glaube ich, auf dem Vorletzten oder irgendwie so. Der hat in der Zwischenzeit 13 Siege, 5 Niederlagen und 7 Unentschieden eingefahren. Sind jetzt aktuell auf dem 5. Platz, aber ja. Also
trotzdem das Beste rausgeholt, ne?
Also wenn man sich plump die Statistik anschaut, denkt man sich so, oh, okay, voll viele Unentschieden und trotzdem viele Niederlagen, aber man darf auch nicht vergessen, in welcher Situation er übernommen hat, ne? Ähnlich wie bei einem Xabi Alonso vor einem Jahr bei Leverkusen, wo die sehr, sehr schlecht unterwegs waren, dann hat er übernommen. Die erste Saison, wenn du dir nur die Statistik anguckst, denkst du dir, ist jetzt nicht das Gelbe vom Mai, ist gut. Aber dann siehst du halt, wenn er wirklich von Saisonbeginn an durchzieht, was er draus machen kann.
Ja, man darf halt nicht vergessen, die haben halt auch einen sehr, sehr jungen Kader, ne? Also die haben viele Leader-Veterans, sagt man in der NBA, verloren halt im Sommer, ne? Und dann jetzt auch das, viele das Talente halt, ne? Das merkt man. Aber schon gut was rausgeholt. Ja, wer weiß, vielleicht geht Ten Hag wieder zurück. Spaß.
Also, das habe ich nicht gehört, Digga. Das habe ich nicht gehört.
Ihr seid ja
akustische Probleme.
Ihr seid ja pro Ten Hag, tut mir leid.
dann haben wir, auf Ten Hag kommen wir übrigens später noch. Ja. Dann haben wir ein bisschen News von brasilianischen Stars. Unter anderem Dani Alves, der aus dem Hubs, wie man sagt, rauskommt.
Digga.
wir haben Robinho, 8 Jahre, wegen den Vergewaltigungs... das sind gar keine Vorwürfe mehr, ne? Der ist ja verurteilt. Mhm.
Bei Dani Alves ja eigentlich auch nicht. Und das ist ja so das Interessante da, dass Neymar oder beziehungsweise Neymars Vater, beziehungsweise eigentlich Neymar, weil das ist ja Neymars Geld, irgendwie, keine Ahnung, $1 Million oder so bezahlt haben, um ihn rauszubekommen.
Ja.
Aus dem Gefängnis. Aber es ist ja, was ist, wenn er es getan hat, dann hilft es ja einem Kriminellen. Auch wenn es dein Freund ist, das ist halt so ein bisschen schwierig, so moralisch.
Bro, ich bin ehrlich, wenn das einer von euch macht, ich bin raus, Digga.
Ja, normal. Deswegen sage ich
raus,
ja.
Raus, Digga.
Also, du kannst ja nicht einfach so
Freundschaft,
bezahlen.
Freundschaft, okay, Digga, aber ich habe Prinzipien und Werte. Und ja, genau. Original, bei denen zählt einfach nur Geld, Digga. Wenn du mit Geld jemanden da rausholen kannst, rallas.
Ja, die sagen so, ja, das ist mein Freund. Ich denke so, ja, okay, wenn er jemanden umgebracht hat, dann ist er auch dein Freund noch, oder wie?
Also, ich lass niemanden wegen einem Fehler liegen, ne? Aber das ist kein Fehler.
Ja, klar.
Das ist mehr als ein Fehler.
Wenn es stimmt, ich kenne mich da nicht so genau aus jetzt mit seinem Fall, aber keine Ahnung, also ja, falls es jetzt stimmt oder nicht, ne, natürlich muss man halt schuldig, also noch nicht schuldig gesprochen. Ne?
Ja, immerhin haben wir noch eine positivere Sperre, wenn man das so sagen darf. Ja. Gabriel, das einzige Supertalent, ne, das auch bei Inter und sowas versucht hat, Fuß zu fassen, spielt ja in Brasilien und wurde jetzt wegen Dopings für ein Jahr gesperrt.
Der Typ ist so ein Phänomen, ne? Der kam ja damals, ich weiß nicht, in der Nationalmannschaft, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. War der ja aus nichts dabei bei einem großen Turnier. Ich glaube, war sogar WM. Und dann war der dabei. Weil es ist ja öfter so, dass die Brasilianer halt, wenn es ein brasilianischer Trainer ist, der da
Die nehmen trainiert. Leute aus der Liga mit, ne?
Aus der Liga mit, vor allem jetzt ist das auch gang und gäbe. Aber der war ja, also ich fand den jetzt auch nicht so krass. Ich hab den Hype irgendwie nie verstanden. Ich weiß nicht, in Brasilien ist er wahrscheinlich gut. Nee, in Brasilien war er gut, aber in Europa hat er jetzt nicht gut gespielt, ne? Er hat ja auch nicht lange gespielt.
Nee, der war bei Inter, bei Benfica per Laie. Ja. Und das war's.
Und dann ist zurück.
Dann ist er halt zwischen Brasilien und Inter die ganze hin und her gegangen.
Ja, genau.
Und zuletzt dann trotzdem, ne, muss man halt sich vor Augen führen, für 17,5 Millionen 2020 fest zu Flamengo gegangen von Inter.
Digga, er hat ja gefühlt nur bei Flamengo gespielt, dass sie noch 17 Millionen für den gezahlt haben.
Das ist krass, Digga, ehrlich. Aber ja, das dazu. Ich finde es schade, aber schade ist auch die Sandro Tonali-Saga. Da kam jetzt nämlich raus, okay, erneut wegen illegaler Wetten angeklagt und eventuell neue Sanktionen möglich. Also ich kann es kurz fassen. Tonali, einer der begnadetsten Kicker in Europa, meiner Meinung nach. Absolutes Mismatch eigentlich für jeden Gegner, weil er so eine Pirlo-Art hat, dass er sehr tiefstehend ist, aber auch trotzdem so eine dynamische, aggressive Art. Ne? Also auch temporeich im Dribbling, Übersicht, Kampfgeist, das ist eigentlich das Komplettpaket und solche Spieler findest du nicht.
So als
auch.
Achter kann ich mit denen, also stelle ich mir Tonali vor, so rein von der Physis und von den Fähigkeiten.
Genau, was du sagst, ey, du hast einen Sechser, du hast einen Zehner und du willst einen Box-to-Box-Spieler oder jemanden, der die Brücke zwischen denen schlägt, aber trotzdem ein bisschen was von einem kann.
Ja.
Da ist Sandro Tonali der Spieler und ja, hat einen dicken Fehler gemacht und scheinbar kommt da immer mehr Neues bei raus, ne? Muss man halt gucken. Ich denke mal nicht, dass er neue Wetten abgeschlossen hat, Digga. Das wär,
Bruder, wer weiß, jetzt wo er nicht spielt, vielleicht ist es noch langweiliger.
Wenn er das gemacht hat, Bruder, dann würde ich ihm nicht mal eine Strafe geben.
Oh,
weil das heftig
kannst
ist.
Du wegwerfen, Digga.
Dazu. Dann hatten wir noch Benfica-Coach Roger Schmidt oder Roger, je nachdem, wie man es ausspricht, ich weiß immer noch nicht. Olcun Kökçü haben sich wieder vertragen. Da gab es ja so einen kleinen Disput, weil Kökçü die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, ein wenig kritisiert hat und meinte, das ist einfach keine Rolle für mich, dass ich so tiefstehend bin. Der hat in knapp 20 Spielen, ich glaube 10 Scorer in der Liga, was für einen Mittelfeldspieler zentral sehr, sehr gut ist. Aber das
kann
sind
er besser,
schon,
ne?
Genau, das sind so Ansätze, wo du sagst, boah, anscheinend ist er wirklich an vielen Scorern beteiligt. Und wenn er einen Ticken weiter vorne spielen würde, würde er vielleicht auch mehr machen können, so weißt du?
Ja, er hatte bei Feyenoord hat er eigentlich eher so auf der 10 gespielt, muss man ehrlich sagen. Deswegen für ihn natürlich eine Umstellung. Passiert halt öfter, ne, mit Spielmachern, die er dann eventuell irgendwo anders dann auf der 8 oder vielleicht sogar auf der 6, wie in seinem Fall, halt spielen.
Ja.
Ich weiß nicht, er braucht, ich finde halt, muss schon ein bisschen Geduld mit sich bringen, finde ich. Weil Benfica, du bist zu Benfica gegangen, du hättest irgendwo anders hingehen können. Du weißt, warum du zu Benfica gegangen bist. Die können Talente wie dich fördern und groß rausbringen und dann für sehr viel Geld dann an Chelsea verkaufen. Aber ja, ich weiß nicht. Also chill ein bisschen. Es kommt ja drauf an, was für ein Spielermaterial. Du kannst ja nicht im Vergleich, zum Beispiel, die haben ja diesen Rafa Silva noch, der halt auf der 10 spielt. Du kannst ja nicht ihn auf die 6 packen und dich dann auf die 10.
Nee, es
so
geht vielleicht darum,
für das
dass
Team
so ein
allgemein einfach
mehr experimentiert, so weißt du. Und vor allem, wenn du da als Rekordtransfer hinkommst, so hast du vielleicht eine andere Erwartungshaltung, dass das Team um dich herum gebaut wird. Aber
ja,
ich denke
ja
mal,
nicht
das
von
haben
heute
jetzt,
auf morgen, ne? Ja.
Genau, das haben die jetzt beiseite getan.
Ja.
Dann haben wir noch Eberl, der was anderes noch gesagt hat. Der sagt ziemlich viel in letzter Zeit. er kontert die Fonzie Davis Kritik. Also die Kritik, die an ihn weitergegeben wurde.
War ja vom Berater, ja.
Genau. Und dann meinte er sowas wie, kann ich auf St. Nimmerleins Tag warten? Damit meint er, dass so allmählich vielleicht eine Entscheidung fallen soll, weil aktuell liegen sie wohl insgesamt bei 6 Millionen Euro Gehalt auseinander. Und die Situation von Fonzie erinnert mich so ein bisschen an David Alaba, der in Spanien, ich glaube, mit um die 21 Millionen oder so verdient jährlich. Ist natürlich eine kranke Summe, ne? Aber Real Madrid hat keine Ablöse gezahlt. Und ja, ich glaube, 4- oder 5 Jahresvertrag dann hingeblättert. Und Fonzie könnte sowas auch machen. Wenn Fonzie jetzt sagt, ey, gib mir mein Gehalt, und die sagen, nö, dann sucht er sich einen Verein, wo er 5, 6, 7 Millionen mehr verdient vielleicht. Mhm. Und Handgeld.
Also ich sag mal so, zuerst einmal zu Eberl, er hat jetzt schon mit seinen Zitaten, er ist schon bestimmt in den letzten paar Wochen, hat er schon 3 in den Top 10 aller Zeiten gefühlt. Aber ja, das mit Davis ist halt schwierig, ist halt jetzt die Frage immer wieder, das passiert sehr oft bei Bayern, wem glaubst du? Glaubst du der Spielerseite oder der Vereinsseite? Weil der Berater zum Beispiel, der hat jetzt vor kurzem halt gesagt, ey, die haben uns ein Ultimatum gestellt und gesagt, ey, du musst dann und dann unterschreiben, beziehungsweise dich entscheiden, jetzt, in 2 Wochen, wo die sich auch dachten, ey, wir können uns ja, das ist ja ein Riesenvertrag, eine Riesenchance, allgemein etwas, ja, was man nicht von heute auf morgen entscheiden kann, wofür wir halt mehr Zeit brauchen zum Überlegen. Und von der Seite, und er meinte auch, dass sie auf die Bayern zugegangen sind in den letzten 6, 7 Monaten, da nichts zurückkam. Es ist halt schwierig allgemein, weil ich glaube das, weil bei den Bayern gab es ja halt in der Führungsposition halt einen Wechsel, so, ne, seitdem Kahn und Salihamidžić weg waren. Eberl ist jetzt vor kurzem erst dahin gekommen. Auf der anderen Seite, er fordert halt 20 Millionen, ne? Er verdient jetzt 6 Millionen. Von 6 auf 20 Millionen. Das springt schon den Rahmen, ne? Das ist halt too much. Also sag ich dir ehrlich, tut mir leid. So, ich liebe ihn. Es ist aber sogar vielleicht taktisch geprägt, dass sie extra so viel fordern. Und wenn ich denke, okay, wenn die uns das geben, dann bleiben wir. Wenn nicht, dann habe ich halt die Chance immer noch auf Real Madrid. Jetzt überleg mal, du hast einen Win-Win, wenn du Davis bist.
Ja, ja.
Du gehst also halt zu Real Madrid.
Ich würde sagen, wenn du einen David Alaba hast gehen lassen, dann musst du einen Fonzie auch gehen lassen.
Ja, definitiv.
Und es kommt so drauf an, inwiefern habe ich wirklich tatsächlich Nutzen von diesem Spieler. Wenn Alaba 4 Positionen bedecken konnte, kann ein Davis maximal 1,5, 2 Positionen bedecken. Ne? Also Linksverteidiger und vielleicht linker Flügel.
Ja. Und von Davis hast du halt nicht die konstante Leistung bis zur Zeit.
Genau,
ne?
Plus die Verletzungsanfälligkeit und. Wenn ich jetzt aber sage, ey, ich hole mir den krankesten Rechtsverteidiger, der zu haben ist und macht die beste Zange Europas, auch wenn die in Leverkusen ist, dann würde ich sagen, okay, das Ding hat irgendwie Vision, dann würde ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Würde ich aber jetzt 20 Millionen tief in die Tasche greifen? Nein.
Ja, aber wie, das ist das Ding, ne? Wie weit gehst du dann, wenn du das machst und dann, sagen wir mal, einen Frimpong holst, okay, dann hast du eine krasse Flügelzange. Aber
ja, Problem ist halt, die haben Sascha Boey für 30 jetzt eingetütet.
Ja, genau.
Und Sascha Boey ist ein Spieler, der echt unnormales Potenzial hat und ich halte auch sehr viel von ihm. Aber der ist nicht auf dem Niveau von einem Frimpong. Ich weiß auch nicht, ob er da irgendwie relativ schnell ankommt. Das braucht vielleicht ein paar Jahre. Und die paar Jahre zahlst du dann jährlich 20 Millionen für eine Zange, die nicht funktioniert. Nur auf der einen Seite, weißt du? Deswegen weiß ich nicht. Ja,
20
also,
Millionen ist schon...
Wie gesagt...
Er wäre ein Topverdiener, ne? Also das ist halt... Du musst halt gleichsetzen mit seiner Leistung. Und das ist halt... Tut mir leid, ne? Wie gesagt, ich liebe Davis, aber... bis Harry Kane hat 25, sehe ich gerade, Neuer 21, Thomas Müller 20,5. Und dann kommt Davis. Das geht ja auch. Das ist ja so, als würde, keine Ahnung, Masraoui oder Guerrero kommen und sagen, ey, ich will 20 Millionen. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber halt von der Rolle deines Teams, ist ein junger Spieler, dann denke ich mir auch, okay, dann verkaufe ich ihn vielleicht halt lieber, ne? Ja. Anstatt ihn ablösefrei gehen zu lassen. Dann.
Ja, safe. Also, ey, ich finde, man wird auch irgendwie Ersatz finden, ganz ehrlich. Wenn du siehst, wie so ein Mittelstädt bei Stuttgart performt und sowas, Digga, was gibt dir Davis jetzt unbedingt mehr? Also ja, oft in der Theorie ist er schneller, in der Theorie ist er dribbelstärker, dies, das, aber real ist der Unterschied nicht so groß. Hm. So, aber das dazu. Wir haben dann noch die letzten EM-Teilnehmer, die fix stehen seit letzter Woche. Mhm. Georgien bezwingt nämlich Griechenland, die Ukraine hat ein Comeback gegen Island gefeiert und die Polen im Elfmeterschießen gegen Wales das Ticket eingelöst. Ich finde es geil, dass Georgien das erste Mal seit immer, glaube ich, dabei ist.
Allererste Mal, glaube ich sogar. Ja.
Genau. Ich hätte es natürlich gefeiert, wenn die Griechen in der Gruppe mit der Türkei wären.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das wäre...
Genau, aber das dazu natürlich Glückwunsch an alle Teilnehmer. Und ich glaube, so langsam aber sicher kann man sich in EM-Stimmung begeben.
Ja,
wir haben aber vorher noch die europäischen Ligen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Angefangen mit der Premier League. Da hatten wir einige geile Partien. Und einige Partien, die so ein bisschen, weiß ich nicht, Krisencharakter hatten. Unter anderem Manchester Uniteds Performance gegen Brentford.
Oh, Bro. Junge.
Bro, ich weiß nicht, mein Herz war so kurz in die Hose gerutscht.
Das war gefühlt City gegen United. Die meisten Torschüsse aller Zeiten, das war Brentford gegen euch.
Bro, darf ich aber was sagen?
Krank.
Ja. Marcus Rashfords Defensivrate ist das größte an Alibi-Fußball, was ich jemals gesehen habe, Digga. Ich krieg einen Knacks, wenn ich den spielen sehe.
Wann war das besser?
Digga, nein, Bruder. Er versucht nicht mal.
Ja, ja.
Ohne Spaß jetzt, ne? Die Hälfte der Angriffe hätten wir vermeiden können, wenn er nicht alibi-mäßig nach hinten laufen würde, sondern so 2 Meter mehr, Bruder. Mach 2 Meter mehr und stell den Raum zu. Ja.
Er ist
so lustlos, er will nur so da rumstehen, damit er keinen Ärger vom Trainer bekommt.
Ja, Mann.
Ich schwöre, es gibt Gerüchte mit PSG, Bruder, nimm, mit Kusshand nimm.
Es gibt halt einen Spieler, der mir jetzt gerade einfällt, jetzt wo du sagst, der Leao zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast, bei ihm auch, die Defensive, da würde ich halt schon auch aufpassen und jetzt schon mal drauf gucken, dass er defensiv ein bisschen mehr macht.
Bro, ich gehe da voll mit. Problem ist einfach, dass ein Marcus Rashford unabhängig davon nichts macht. Also, ja. wenn er keine Tore schießt, ist er unbrauchbar. Ja. Leao kann alles, Digga, legt auch gerne vor, er hat Spaß am Fußball. Ja. Digga, sein Lächeln ist schon ansteckend, Digga. Dann hast du automatisch mehr Bock. Aber Rashford macht nix.
Rashford ist wirklich, das ist aber ein Thema für sich. Da könnte ich eine halbe Stunde drüber reden.
Ja, safe. Mason Mount hat seinen ersten Treffer gefeiert.
Ja. Also, sehr, dass sehr ihr geil. Da irgendwie so ein Tor gemacht habt, ne, das ist echt unfassbar. Ihr hättet verlieren müssen, ne?
Eingeleitet durch
Anthony. Weißt du was? Ich muss das jetzt loswerden. Weil das regt mich immer wieder auf. Und darüber spreche ich halt privat manchmal mit Herb. Die Aussagen von Ten Hag. Ich lese dir mal vor, was er jetzt wieder gesagt hat. Even when we don't play well, we have to win the game and we almost did. That is what disappoints me the most.
Ja. Yeah.
Das ist das, was dich am meisten enttäuscht. Dass ihr schlecht wart, aber nicht gewonnen habt. Anstatt sich darauf zu fokussieren, dass ihr einfach scheiße wart. Und aber er spielt das so runter, das ist mein Problem.
Bro,
er sagt halt jede Woche.
Zu viel.
Nein, Bro, er Weil, sagt
lies
jede
noch
Woche.
Mal, lies mal nochmal vor. Er meinte,
er sagt,
even if we play bad.
Even when we don't play well, we have to win the game and we almost did. Also, that is what disappoints me the most.
Ja, er sieht doch, dass sie schlecht gespielt haben. Er sagt nur, wenn wir schon in der Lage sind, ein Spiel zu gewinnen, dann müssen wir das auch zu Ende bringen.
Ja, dann bring dich doch nicht überhaupt in die Lage, so schlecht zu spielen und dich darauf zu verlassen, Junge, zu müssen, das schlecht zu sein,
so
und zu gewinnen.
Gesagt, Digga,
nein,
aber
es
wirklich, ja,
nein, es regt mich,
guck
nein,
mal,
es regt mich allgemein auf.
Sind. Immer und immer wieder, selbst diese Spieler haben
unabhängig
sich Spieler
davon, Bro, unabhängig davon, du kannst dich als Trainer da jede Woche da stehen und sagen, ey, wir müssen, da sagt er auch wieder, we will keep fighting. It could be a very good point in the end with the many games. Jedes Mal diese Aussagen, diese Floskeln, das
was soll er sagen, deiner Meinung nach?
Ehrlich.
Was soll er sagen?
Er soll seine Spieler an den Pranger stellen wenigstens.
Ach
oder
so.
Nicht?
Ach
ja, natürlich.
So.
Nein, nein, nicht unter den Bus werfen quasi.
Ah.
Aber schon trotzdem ein bisschen kritisieren, dass er sagt,
Bro,
ey, wir waren einfach scheiße.
Nein.
Einfach ehrlich
nein.
sein.
Da, jeder heult, weil er das gemacht hat bei Ronaldo und jeder heult, weil er das bei Sancho gemacht hat.
Ihr, aber ihr du wisst, musst doch sagen,
die Leute,
wenn die scheiße
die Leute,
war, dann
die Ten Hag kritisieren, die wissen erstens nicht, was United-Fans möchten und zweitens, die wissen nicht, was sie selber möchten. Weil auf der einen Seite ist er der Spieler, der zu streng war mit Ronaldo und er hat seine Karriere kaputt gemacht und Jadon Sancho hatte so viel Potenzial, obwohl er bei drei verschiedenen
es geht
bei
gar nicht
drei
um, es
verschiedenen
gar nicht
Trainern
um.
Hat
ja.
Sancho verkackt. Okay?
Ja,
bei drei.
Ja. Ja.
Und es ist aber plötzlich Ten Hag schuld, dass der kein Fußball spielen kann. Hat er wohl öffentlich kritisiert, bla bla. Und danach verteidigt er seine Spieler wie ein Max Rashford, der lieber feiern geht und einen gelben abgegeben hat, auf Krankmeldung-Basis. So, er verteidigt andere Spieler, er versucht die Mannschaft
ist das richtig,
zu pushen
ihn zu verteidigen?
Und dann ist er plötzlich zu nett.
Ist das richtig, ihn zu verteidigen?
Wen?
Ist das richtig gewesen, ihn zu verteidigen?
Er meinte, Rashford. Das ist ein internal issue und dass wir das privat ausdiskutieren. Ja, okay. Absolut richtig.
Ja, dann hat er ihn nicht verteidigt. Ja, ich meine nur, ich dachte, er hätte, ja, so.
So
ist okay, kannst du machen.
Bruder, du findest
trotzdem,
die gesunde
ich
Mitte
ich,
nicht.
Ich sag mal so, bei anderen Trainern wäre das nicht mal passiert. So. Ist so, ist so. Es ist so. Es ist
Junge,
so.
Guck,
wirklich.
Die Leute, die zu Manchester United wechseln, die denken sich, wir gehen zum größten, historisch größten Verein in England. Okay? Und die denken, die sind König. Und deswegen fühlen sie sich so auf, wie sie sich aufführen.
Guck mal, ich habe ja nicht Ten Hag und sein ganzes Werk und seine ganze Arbeit bei United kritisiert, sondern allgemein nur das, was er halt von sich gibt nach Spielen. Er sagt halt immer das Gleiche, darum geht's.
Er sagt
ja, halt immer,
ey, sagen? Er sagt, ey, auch wenn wir scheiße spielen, wenn wir in der Situation sind, ein Spiel zu gewinnen, und das waren wir in der 95.
Es geht mit eher da um seinen Nachfolgesatz. Es darf nicht das sein, was dich am meisten enttäuscht hat. Das ist das, was dich am
ja,
meisten
das ist,
enttäuscht
oder
hat.
Oder das dieses, wie nennt man das, Cherrypicking, Digga. Das
ja, okay,
ist so,
okay.
Du interpretierst in so einen Nebensatz zu viel rein, okay. Mann. Ehrlich.
Okay, wie du meinst.
Was soll ich denn sagen? Das hat ihn am meisten enttäuscht nach diesem 1-1. Digga, wenn ich in der 95. in Führung gehe und das Spiel 97 Minuten hat, dann zieh bitte anderthalb Minuten noch durch und kassier keinen Treffer. Das enttäuscht mich, ist so normal.
Du kannst dich doch nicht darauf verlassen, darum geht's mir.
Nein, er erwartet doch einfach von seinen Spielern, dass sie das zu Ende bringen. Es
ja,
geht
du
nicht
kannst
um
doch mehr erwarten.
Verlassen.
Du kannst doch nicht das erwarten. Das ist doch das Mindeste, was du erwartest. Du
hast das
kannst
Spiel
doch
gesehen?
Mehr erwarten. Ja,
nein.
Ich weiß. Ja, von vornherein. Vor Spielminute null.
Ja.
Nicht in nach.
Natürlich hat da jeder mehr erwartet. Aber
ja, Bro, dann kannst du nicht danach
Brentford
stehen, ja.
Ist geisteskrank an dem Tag gewesen.
Ja, waren ja auch.
Ja, und danach nimmst du ein Unentschieden mit. Aber wenn du in 90 plus ein Tor machst, dann willst du auch den Sieg. Und wenn die Spieler das nicht zu Ende rütteln können, dann
boah,
ist er natürlich
echt,
davon enttäuscht.
Ihr seid echt tief gefallen. Wenn das euer Standard ist, tut mir leid.
Unser Standard ist
mal,
immer noch
10 Minuten
die letzten reden. Jahre besser zu sein als ein fucking Arsenal, Digga. Erzähl mir nichts.
Ja, okay, Bruder.
Ja, und über Arsenal.
Ist das euer Standard?
Was?
Ist das euer Standard oder Meister zu werden?
Unser Standard?
Oder
ist
guckt
aktuell,
ihr jedes Jahr, okay, wir wollen mehr besser sein als Arsenal?
Aktuell haben wir keinen
okay,
Standard.
Okay, wenn das euer wenn das
nein,
euer Erfolg
Standard.
Ist, wenn das euer das als ja. Titel da steht, besser als Titel oder keine Ahnung.
Oder an Liverpool und City kommst du eh nicht vorbei.
Ja, an Arsenal, wie es aussieht, auch nicht.
Digga, wir wurden letztes Jahr Dritter, ist voll gut, haben einen Pokal mitgenommen, stehen vielleicht wieder im Pokalfinale, ist okay. Aber gut, wir haben noch andere Spiele in England. Aston Villa 2-0 gegen die Wolves. Bournemouth gewinnt 2-1 gegen Everton. Chelsea rackert sich gegen Burnley zu einem 2-2 ab. Forest Crystal Palace 1-1. Sheffield United gegen Fulham 3-3. Rodrigo Muniz wieder mit einem Treffer.
Ja,
der ist gerade richtig krass im Fahrt.
Der ist geisteskrank unterwegs.
Dann haben wir Tottenham 2-1 gegen Luton. Da haben sie, glaube ich, in der 80. dann noch ein Tor gemacht irgendwann. Luton lange Zeit in Führung gewesen, haben echt eine gute Partie gemacht. Gegen die Großen können sie es sowieso.
Ja.
Und wir hatten Newcastle gegen West Ham.
Krank.
Bei einem absoluten Digga, was war das?
Ich habe das geguckt, ich habe die zweite Halbzeit geguckt, wo die ganzen Tore gefallen sind. Also das war wirklich, das ist unfassbar. Also der, eigentlich war da noch 20 Minuten zu spielen. Ja, ja. 20 Minuten zu spielen und du hast eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas noch passiert. So ich dachte, man dachte so, das bleibt jetzt bei 3-1. Dann kam halt Harvey Barnes. Diese eine Auftaktbewegung beim 4-3, überragend. Dann dieser Abschluss. Und sagen, also echt nicht schlecht.
Paqueta hat mir wieder richtig gefallen.
Ja.
Kudus sowieso überragend gewesen. Ja, hast du sein Torjubel-Dings gesehen?
Ja, mit dem Jungen. Digga, er hat einfach ihm so einen Korb gegeben, ne? Er meinte einfach,
aber ich fand's cool, wie Kudus das aufgenommen hat, weil einige werden so aggro, weißt du?
Ja, das stimmt. Nee. Ja,
am Ende
dachte ich, Digga, juckt mich nicht. Ja, ja, safe. Aber ich find's krass, dass er überhaupt, also nicht jedes Kind hätte. Normalerweise hätte jedes Kind gesagt, ja, hier, nimm einfach so aus.
Oder diesen Dreck in England. Das juckt ihn nicht. Ja, wir hatten dann noch Liverpool mit einem 2-1 Erfolg gegen Brighton. Das war aber auch echt, ich fand, das war schon sehr dominant, ne? Also, natürlich Brighton, sehr starkes Team, aber es hat sich nicht wie Brighton angefühlt. Und das lag vor allem so an der Offensivpower von Liverpool.
Ja.
Besonders Mo Salah, der extrem viel rumgewirbelt hat, bis er sich am Ende Tore belohnt hat. Der hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit irgendwie 7 Torschüsse
und 3 Großchancen auf jeden Fall.
Genau. Conor Bradley, absolute Granate auf der Rechtsverteidigerposition. McAllister, Szoboszlai, es läuft einfach.
Bei Brighton hat mir Dingra gut gefallen. Sehr gut.
Ja. Genau, am Ende wurde es ein 2-1. Und dann hatten wir noch natürlich das andere Top-Spiel in England um die Krone, ne, im Meisterschaftsrennen Manchester City gegen Arsenal, wo ich sagen muss, das war das erste Mal, wo ich seit langem sagen muss, dass sich das gegnerische Team ein bisschen mehr wie Man City angefühlt hat. Weißt du? Als Man City selbst.
Arsenal, meinst du?
Ich fand, Arsenal war so phasenweise so echt, hatte das Spiel unter Kontrolle. Und das ist eigentlich sowas, wo ich sagen muss, boah, das hat City eigentlich mehr drauf. Es war so ein, City hat die ganze Zeit versucht zu drücken, aber man hat gesehen, irgendwann war so Frust drinne. Da war nicht mehr so dieses Brecherische.
Ja, aber, ne, aber findest du, das war Kontrolle von Arsenal? Ich fand halt jetzt schon, ich fand das schon immer noch City-mäßig dominant, muss ich ehrlich sagen. Also Arsenal hat das überragend gemacht. Das Ding ist halt einfach, dass City einfach nicht, also nicht Foden und De Bruyne einfach ins Spiel bekommen haben, um dann Haaland ins Spiel zu bekommen. Die kamen halt gar nicht richtig in diese Zwischenräume, in diese gefährlichen Zonen, sodass sie halt irgendwie Chancen kreieren können. Und das haben die halt nicht geschafft. Die haben gar keinen Schuss aufs Tor irgendwie gehabt. Also in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht. Ich glaube,
ich meine, Arsenal hatte auch keine großartigen Chancen, ne?
Du spielst halt bei City, ne? Und muss sagen, die haben, ich glaube, das ist das erste Team, das ohne Gegentor geblieben ist bei City zu Hause.
Genau das.
Ja, das ist schon sehr stark, ne? Also
Dings, es erinnert mich so ein bisschen an das, was Diego Simeone immer gesagt hat, dass er meinte, man kann ein Spiel auch defensiv dominieren. Und
ach, das so
war
jetzt, ja.
Das war jetzt nicht so, dass die City in der Tasche hatten und deswegen ab und zu mit Kontern stechen konnten unbedingt. Aber es war einfach so, ey, unsere Marschroute ist klar, wir verteidigen fest und wenn wir die Gelegenheit bekommen, mehr zu machen, machen wir das. Und ich finde, Digga, das habe ich selten gegen City so gesehen, dass ein Team das 90 Minuten lang aufrechterhalten konnte, weil bei City ist ja genau das, dass sie sagen können, Digga, 70 Minuten ziehen wir komplett durch und danach wechseln wir nochmal unsere 12., 13., 14. Männer rein und der Gegner hat einfach nicht diese Firepower oder diese Breite.
Ja.
Weißt du, muss man, irgendwann gibst du nach.
Ja, das war echt wirklich Weltklasse defensiv. Man muss auch sagen, die waren jetzt, es war jetzt nicht so, dass sie sich hinten reingestellt haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit sind die halt wirklich in die Zweikämpfe gekommen, haben die richtig, also richtig eklig auch rangegangen. Ein paar Aktionen von Ødegaard zum Beispiel, ne, von Rice, so wo die halt auch mal einen Foul gezogen haben, ne, auch an der Mittellinie, dass du halt zeigst, ey, wir sind da. Die standen halt nicht so tief, die standen halt mehr so an der Mittellinie, da haben die angefangen anzugreifen. Haben die halt wirklich zugemacht. Das war sehr, sehr stark, muss man sagen. Nach vorne hin, muss man sagen, also die hatten ja die eine Chance, die größte Chance, muss ich ehrlich sagen, also von Trossard, der Konter, wo er eigentlich querlegen muss.
Er muss querlegen.
Klar, er ist ein bisschen so zu weit nach außen gegangen dann am Ende, aber dann musst du vorher sehen. Trossard ist halt jemand, der eher den Abschluss sucht, aber dann musst du hochgucken.
Also Hauptsache, bei so einem Spiel, also ich würde es verstehen,
er wollte der Mann sein, Digga.
Wenn er am 16er den Ball bekommt direkt und danach versucht, einen Schritt zu machen und zu schießen, aber nicht,
wollte,
wenn du den Ball irgendwo...
Er wollte das entscheidende Tor machen, Digga.
Ja.
Er muss ja querlegen. Das ist ein sicheres Tor.
Tabellenkonstellation sieht folgendermaßen aus. Wir haben Liverpool jetzt auf dem ersten Platz mit 2 Punkten Abstand zu Arsenal. 67 und 65 Punkte. City hat 64. Dahinter sind Aston Villa und Tottenham. Manchester United hat 8 Punkte Rückstand auf Platz 5. 11 Punkte zu Aston Villa. Zu Aston Villa zwar 11, aber ein Spiel weniger heißt theoretisch auch 8, wenn sie das gewinnen würden. Problem ist halt absolut die Offensive bei denen, ne? Aber ja, genau. West Ham, Newcastle, Brighton, Wolves, Chelsea auf dem 11. Platz und so weiter und so fort.
Ach du Scheiße.
Ja,
du kannst doch nicht, also du kannst mir noch nicht erzählen, ganz kurz zu Chelsea, ich muss erwähnen, ich bin lange nicht mehr hier gewesen, aber das ist wirklich ein Saft. Ich mag die Spieler, ich mag es, wie es konstruiert ist mittlerweile, ne? Die haben wirklich gute Spieler. Aber woran liegt es, dass das einfach nicht klappt? Irgendwas fehlt mir da einfach.
Oder, definitiv.
Du kannst doch nicht gegen 10 Mann zu Hause, gegen 10 Mann 2 Tore kassieren und dann noch in Rückstand liegen.
Ja. Ich finde die Defensive gar nicht so schlimm. Sie ist auf jeden Fall nicht gut. Und das ist sehr nett. Ich finde, das größere Problem ist, dass man in der Offensive einfach keinen Knipser hat. Du weißt von Tag zu Tag nicht, auf wen du dich vorne verlassen kannst, weißt du?
Und hinten Cole passieren Palmer, auch Fehler, ne?
Cole Palmer ist so der Guy, aber der hat auch die Hälfte seiner Tore durch Elfmeter geschossen, ne? Also, musst du auch erstmal machen, aber es fehlt halt einfach so ein Victor Osimhen, den ich da auf jeden Fall nächstes Jahr im Blau sehen könnte. Bin ehrlich.
Ja, wäre schon...
Wo soll er hin, realistisch betrachtet? City hat Haaland, Liverpool gibt keine 120 Millionen aus. Paris hat ihre Stürmer mit Gonzalo Ramos, Dembélé und Kolo Muani. Digga, du kannst so Ausschlusskriterien anschauen und dann bleibt vielleicht ein Verein in Italien oder halt tatsächlich Chelsea.
Was mit
Arsenal?
Hä? Die brauchen auch einen Stürmer.
Wer?
Arsenal.
Ja, das möchte ich nicht sehen.
Du möchtest lieber, dass sie bei Chelsea sind. Ey, ihr seid krank, der United Fans.
Ja, ja. Irgendwie passt er auch zu Chelsea, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Safe. Aber ja, Abstiegsränge. Sheffield United mit 15 so gut wie abgestiegen. Burnley mit 18 kann sich theoretisch noch retten. Luton 22 und Nottingham Forest mit 22. Gefolgt von Everton, die ein Spiel weniger haben. Und nächste Woche einige Spiele.
Ja.
Unter anderem, ich zähle mal nur die wichtigen auf oder die interessanten, West Ham gegen Tottenham, ich finde Brentford gegen Brighton interessant, City gegen Aston Villa,
das wird auch sehr,
und Chelsea gegen Manchester United zum Abschluss des Spieltages.
Not gegen Elend, ja. Was?
Was meinst du?
Not gegen Elend, habe ich gesagt.
Du Ekliger. Du sagst Not gegen Elend, wir sind Sechster, Bruder.
Ja, aber gefühlt, Bruder, egal. Ey, ganz kurz, ich habe noch eine Statistik zu Liverpool. Die muss ich kurz erwähnen und das ist halt wirklich meisterreif, so wie in Deutschland. Wir kommen ja gleich zu Leverkusen zu sprechen. Liverpool hat tatsächlich die meisten Punkte nach Rückstand geholt. 26 an der Zahl.
Krank.
Das ist wirklich sehr, sehr stark.
Das ist heftig.
Das ist schon heftig.
Nach Rückstand. Dann
und du wusstest halt die ganze Zeit so in dem Spiel gegen Brighton, du wusstest halt, die lagen halt früh zurück, aber dass die halt irgendwie, also mindestens ein Tor machen. So.
Ja, ich finde die Art und Weise sowieso, wie das Team kämpft, ist phänomenal, Bro.
Ja.
Ich bin ehrlich.
Und das Tor von Salah, auch wie geil das rausgespielt wurde von Szoboszlai und McAllister, auch sehr, sehr stark.
Digga, Leute underrate mir Salah immer noch, Digga, kennst du?
Ey, lass mich nicht anfangen. Das ist so ein, da könnte ich, drei, Bruder.
Wir machen weiter mit der zweiten Bundesliga. Sowas wieder auf. Und zwar hatten wir ein kleines Nordderby zwischen Kiel und Rostock, das Kiel für sich entscheidet mit 2-0. Kaiserslautern 1-3 gegen die Fortuna verloren zu Hause. Braunschweig mit einem 5:0 gegen Elversberg. Hertha und Nürnberg trennen sich 3:3. Schalke, Karlsruhe 0:0. Pauli macht weiter, wo sie aufgehört haben. 2:1 gegen Paderborn. Magdeburg verliert zu Hause 0:3 gegen Hannover. Hamburg nur ein 1:1 gegen Fürth. Und Wien-Wiesbaden verliert gegen Osnabrück 0:1. Und wir müssen über Hamburg reden, Bro.
Ja, das ist halt das Traurige, dass ihr dann immer so den Anspruch habt, immer nach oben hinzugucken, aber dann auf einmal guckt ihr nach unten und dann seht ihr, ey, Fortuna Düsseldorf ist
halt. Die haben ja die Dritter. Meisten Zweitligapunkte eingetütet, so die letzten Jahre. Aber bringt halt alles nichts.
Ja, also.
So, ist so ein Ding, schön für euch.
Ja.
Bringt ja nichts. Es ist halt so, sie sind halt jetzt mit weg, 45 Punkten ein Punkt hinter dem dritten Fortuna, wo ich persönlich viel bessere Vibes habe. Einfach weil die Offensive ein Ticken besser ist. Und du hast nicht das Gefühl, als würden die Spieler so unter so einem riesigen Druck spielen. Beim Hamburger SV beginnt das mit einem Coach, dass du dieses Gefühl hast, und endet bei den letzten Spielern, dass du einfach weißt, Digga, ey, irgendwas ist da. Auch so dieses, Digga, auf einmal heuer Fernandes auf die Bank gesetzt für einen Matteo Raab, wo ich sage, Digga, muss das sein? Als ob es am Torwart lag, dass die gerade so abkacken. Ich weiß nicht, immer ist irgendwas. Baumgart ist jetzt auch nicht die Lösung. Der hat jetzt, glaube ich, 7-8 Spiele gehabt und keine guten Ergebnisse eingefahren. Stattdessen wurde man sogar noch schlechter. Ich hätte nicht gedacht, dass man... also mit Tim Walter wäre es auf jeden Fall besser gewesen, sage ich ehrlich. Das, was man sich erhofft hat von Baumgart, dass das Team mehr kämpft, mehr Laufbereitschaft zeigt und dies und das, ja, alles schön und gut, aber wenn es nicht in Tore umgemünzt wird oder eine vernünftige Defensivleistung, dann bringt es mir nichts, dass du am Ende 5 Kilometer als Team mehr gelaufen bist.
Ist halt auch tough, ne? Also man darf nicht vergessen, ist jetzt nicht so, dass bei Baumgarts letzten Station das jetzt von heute auf morgen kam. Bei Köln hatte der auch Anlaufzeit gebraucht. Es geht halt nicht so schnell, ne? Das ist halt undankbar, klar, für ihn und für den Verein natürlich, ne? Dass er halt, ne, eigentlich so Zeit braucht und jetzt mit.
Guck mal, damit habe ich kein Problem, aber dann präsentiere ihn mir nicht als Heilsbringer für dieses
Jahr. Ja, das halt, ja, hätte ich nicht gemacht.
Dann hättest du auch mit Tim Walter einfach vernünftig auseinandergehen können und dann sagen können, ey, wenn wir den Aufstieg sowieso verkacken, dann spielen wir das Ding noch vernünftig zu Ende, geben uns die Hand und tschüss. Mhm. Aber Digga, du hast Baumgart dieses Jahr mitten in der Saison, in diesem Aufstiegsrennen hast du den reingestellt, damit er das gepackt kriegt.
Ja.
Das ist die Erwartungshaltung, die du an die Fans damit kommunizierst, wenn du einen Trainer mitten in diesem Getümmel da reinwirfst, weißt du? Und das ist natürlich undankbar, aber musst du halt besser machen. Du hast beim HSV nicht den Luxus, dass du das so scheiße machst. Genauso wie bei einem, keine Ahnung, Erstliga-Verein, wo du sagst, ey, bei Dortmund hast du nicht den Luxus, Vierter zu werden, Fünfter zu werden. Du musst jedes Jahr Minimum Zweiter, Dritter werden, das ist der Anspruch. So, weißt du? Und beim HSV ist es nicht anders. Ja. Das dazu. St. Pauli ist so gut wie durch, würde ich sagen. Also die sollten jetzt wahrscheinlich nicht noch in eine Krise geraten.
Kiel hat ja auch voll den Vorsprung. Ich wusste gar nicht, dass sie 6 Punkte haben auf den dritten.
Ja, ja, die
verlieren einfach 6-7 Punkte auf HSV. Schon
krass. Genau, und der HSV hat mit Hannover und so sowieso noch ein paar Verfolger. Auch Karlsruhe könnte theoretisch noch rankommen, Fürth auch. Paderborn. Ach, Mann, Digga. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo ich die Community gefragt habe, wie sie es denn sehen, ne? Ob der HSV noch Chancen auf den Aufstieg hat. Da haben 10% gesagt, ja, safe, also der HSV wird aufsteigen. 21% meinten Relegation und dann. 30% meinten Relegation und dann in der zweiten Liga bleiben. Und 39% meinten, sorry, aber nein. Das heißt, knapp 70% sagen, der HSV wird nicht aufsteigen. Und ja, man kann es keinem verübeln. Du kannst nicht mal mehr diese Filme schieben als HSV-Fan, dass du sagst, ey, das sind Hater. Das sind keine Hater, das sind Realisten.
Ja, ist so.
Jedes Jahr, Bruder, es kann doch nicht jedes Jahr dasselbe sein.
Ja, ich sag mal so, also Zweiter werden ja niemals. Ich habe gerade eben gesehen, die spielen noch gegen Kiel. im direkten Duell, aber wird nichts, die werden nichts weiter. Sagen wir mal, die kommen in die Relegation. Das sind ja eigentlich theoretisch gesehen, Stand jetzt, nur drei Vereine, die in Frage kommen, beziehungsweise zwei Vereine, entweder Köln oder Mainz. Der andere, Bochum, auf 15, wir kommen ja gleich auf die Bundesliga zu sprechen, hat 26 Punkte, 6 Punkte weg. Kann natürlich noch da reinrutschen unten. Sagen wir mal, ihr spielt gegen Bochum, Mainz oder Köln. Ist jetzt nicht unmöglich.
Nee, ist nicht unmöglich.
Da irgendwie was zu schaffen.
Aber es ist halt schwieriger, jetzt noch den dritten Platz festzumachen. Es ist nur ein Punkt, aber Digga, du spielst halt noch gegen Kiel und so. Wer sagt denn, dass wir da überhaupt Punkte einfahren?
Na.
Und am Ende des Tages muss man sich halt auch vor Augen halten. Du hast gegen Elversberg hast du verloren. Du hast gegen Osnabrück verloren, die absolut desaströs sind. Du hast, keine Ahnung, gegen Fürth jetzt unentschieden gespielt, die seit 6, 7 Spielen keine Siege mehr einfahren. Also immer eigentlich Teams, die du besiegen musst oder wenigstens ein bisschen punkten solltest, hast du Punkte liegen lassen. Und dann sollst du plötzlich gegen einen zweitplatzierten Kiel Punkte holen? Glaube ich nicht dran, ganz ehrlich.
Also,
und sie waren ja nicht schlecht, gegen Fürth waren sie gut.
Ja.
Aber
ich spiele jetzt ja gegen Kaiserslautern, dann Magdeburg, dann Kiel, dann Braunschweig, dann St. Pauli noch und dann Paderborn und Nürnberg. Das sind alles jetzt auch keine Selbstläufer, ne?
Viel Spaß.
In Magdeburg schwer. Braunschweig okay, weil die halt unten drin sind. Okay, aber der Rest ist halt ja schwer.
Ja. Aber gut, du hast eben schon angeteasert, die erste Bundesliga. Ich würde sagen, wir machen da weiter. Leipzig gegen Mainz 0-0. Bayer Leverkusen wieder mit einem kranken Comeback gegen Hoffenheim, wo ich sagen muss, Digga, Baumann, ne? Wow.
Ja, Baumann was hat der gehabt alle, hat, ne?
Der hat alle 4 Spiele, hat er so ein Spiel, wo du sagst, Digga,
ja.
Der hält alles.
Ja, ja.
Das ist geisteskrank. Die haben halt sehr, sehr spät nochmal den Ausgleich geschossen und dann nochmal mit Patrick Schick den Siegtreffer. Zwischenzeitlich wurde, glaube ich, auch ein Tor aberkannt und, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Leverkusen, safety. Ich finde es ja geil, Xabi Alonso feiert selbst, als würde er auf dem Platz stehen.
Ja, Mann.
Bei jeder Sache und das zu Recht. Also du merkst halt einfach, ich glaube, die haben in der 88. den Ausgleich gemacht, irgendwie so. Und der ist halt voll abgegangen und hat nochmal so gepusht. So, einmal, komm, ja, jetzt drücken. Ja. Ich denke mir, Junge, noch 2 Minuten zu spielen. Auf bis ihr am Halbkreis seid, noch 1 Minute plus Nachspielzeit. Aber und der hat halt die Chance gerochen.
Und es sah wirklich lange so aus, ehrlich gesagt, dass da gar nichts passiert, weil die gar nicht so richtig dazu kamen, Chancen rauszuspielen. Also die hatten Druck, die hatten Ballbesitz gefühlt 100%, okay. Aber waren halt rund um den Strafraum.
Ja, du hattest halt so ein paar Situationen, wo du sagst, natürlich Baumann hat alles rausgefischt.
Ja.
Und dann dachtest du, okay, jetzt schwappt das Momentum so ein bisschen in Hoffenheims Richtung, weil der so unüberwindbar ist an dem Tag. Grimaldo hat mal den Ball nicht getroffen vor dem Fünfer.
Oh ja, Mann. Ja.
Keine Ahnung, so es gab so viele Situationen, wo du gesagt hast, boah, Digga, so normalerweise gehen die rein. Aber ich fand besonders Dings, Adli hat richtig frischen Wind reingebracht. Ja. So.
Allgemein auch Schick muss man echt loben, ne? Also er war ja wirklich weg vom Fenster, ne, nach der Verletzung. Und dass so ein Spieler trotzdem noch dieses Selbstbewusstsein vom Coach vor allem halt bekommt und dann zu performen nach so einer langen Ausfallzeit. Safe. Ist echt
krank. Das hättest du 5 Spielen.
Ja, das hättest du in einem, hätte der in einem anderen Verein, wäre der links liegen gelassen worden. Ja. Boniface war ja da und ist ja natürlich jetzt verletzt gewesen und hätte nicht so viel gespielt, wenn Boniface fit wäre. Aber trotzdem, dass er halt so das Vertrauen bekommt einfach, das ist schon nice.
Ja,
also, man merkt halt, dass es ein richtiges Team ist, ne? Kommt ja nicht von ungefähr.
Ja. Dann haben wir Frankfurt gegen Union Berlin 0-0. Gladbach unterliegt zu Hause Freiburg 3-0. Bremen verliert gegen Wolfsburg mit 2-0, wo Hasenhüttl, glaube ich, sein Debüt gefeiert hat.
Ja.
Dann Köln gegen Augsburg 1-1. Stuttgart in einem Krimi, Digga, mit einem 3-3. Auch richtig krankes Spiel, auch von den Heidenheimern.
Ja.
Muss man einfach loben. Nübel mit einem desaströsen Fehler.
Boah, das war schlimm.
Der war, ja, Krise, habe ich mich schon schlecht gefühlt für ihn.
Das ist schlimm.
Genau,
hat
und dann.
Halt manchmal, ne? Hat
ja.
Manchmal drin.
Kleindienst mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack. Ich fand gerade diese Direktabnahme nach Flanke von Jan-Niklas Beste
ja, ja.
richtig geil.
Ja, ja stark.
Und dann gefühlt in der letzten Minute Dennis Undav. Ein Langball von, was war das, Mittelstädt, runtergepflückt, gedreht, einem Haken zweite Finte und dann zack, reingehauen. War auch schon krank gemacht, muss man sagen.
Hat mich voll an das Tor von City damals erinnert, von Aguero.
Tschüss.
Da weil er so weit nach außen ging, dass der eigentlich fast gar keine Chance hatte und trotzdem hat der den irgendwie gemacht.
Ja. Bochum und Darmstadt trennen sich 2-2 und dann haben wir natürlich den Klassiker, den deutschen Klassiker bei den Münchnern zu Hause, bei deinen Münchnern und sie unterliegen Dortmund mit 0-2 nach Treffer von Karim Adeyemi und Riasson.
Riasson, ja. Das erste Mal tatsächlich, glaube ich, seit wann war das? Seit 2014 oder so, dass die in München gewonnen haben?
Ja, 14, 15, 16.
Irgendwie so, ne? Also schon lange, lange Zeit auf jeden Fall. Sonst war das ja immer so, dass die Dortmund halt nach München gekommen sind und geklatscht wurden, so. Jetzt, du wusstest halt von, irgendwie hatte ich das im Gefühl, dass die gewinnen werden, einfach weil die halt diesen Druck nicht haben. Weil letztes Jahr, wenn man darauf guckt, als die, ich weiß nicht, ich glaube 4-0 für Bayern oder so, 5-0 oder so, irgendwie sowas, dann kamen sie halt nach München als Tabellenführer, ne? Und wenn sie da, das war halt quasi ein 6-Punkte-Spiel, in dem Fall war das ja natürlich, ne, Verfolger-Duell von Leverkusen. Ja, Dortmund hat das sehr, sehr gut gemacht. Die haben sehr, sehr gut gekontert. Vor allem Brandt hat mir sehr gut gefallen. Die Bälle gut verteilt, nach vorne zu auch Füllkrug.
Ja, also das Ding ist halt, ich habe so das Gefühl, dass es Tuchel überhaupt nicht mehr juckt, was mit dem Bayern passiert.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der wurde ja auch auf diese Trainernachfolge gefragt, ne? Also welche Qualitäten bräuchte es und sowas, ne? Und er meinte, Digga, auf sowas.
Meint ihr das ernst?
Auf sowas gehe ich nicht ein, sowas. Was ist das für eine
haben
Frage?
Die ernsthaft gefragt? Boah, die sind so asozial manchmal. Ne?
Ich stelle mir auch manchmal so die Reporter vor, Digga, wie. Ja, ist, kommt ihr euch nicht dumm vor manchmal? Also was soll er sagen? Er wird dann Eigenschaften aufzählen, die man braucht, und im Umkehrschluss heißt das, all diese Sachen habe ich nicht. Warum soll er sich selbst begraben? Aber ja, die Bayern, ich weiß nicht, das ist das erste Mal, wie du gesagt hast, seit Jahren, dass sie so untergegangen sind, besonders in der Allianz Arena, eine Seltenheit. Mich hat's verwundert, dass die Dortmunder so stark aufgetreten sind, wobei man aber auch sagen muss, dass die besseren Chancen schon auf der Seite der Münchner waren, ne? Ich fand,
ja, schon.
Ich glaube, ein Tor wurde durch Abseits aberkannt, wo Kimmich reingeflankt hatte. Kimmich sowieso, ich finde, offensiv ist er voll gut auf rechts.
Ja.
Kane hatte halt einen unglücklichen Tag. Was soll man machen? Wenn Riasson in der einen Situation vielleicht eine rote kriegt, weil er da Musiala in die Ferse tritt oder auf die Bade.
Oh Junge, also wenn das, also ich habe schon, dann also wenn du aus. Im Vergleich dazu gestern alleine das Spiel Stuttgart gegen Heidenheim, ich weiß nicht, ob du die Aktion gesehen hast, diese rote Karte von Heidenheim.
Ja.
Das war ein Foul, das war kein Rot, das war nie im Leben rot. Wenn das eine rote Karte ist, dann ist das von Riasson schon
so ein Typ hat auf Insta kommentiert, das war der Top-Kommentar unter dem Foul von Dovedan.
Ja.
Er meinte, ja, wenn du so in einen Zweikampf gehst, dann bist du der Dovedan. Ich dachte mir, Junge, wie kreativ, Digga. Die kommen so, Bruder. Da kommt eine Sache, Internet ist direkt da, Bruder.
Nee, ich hab's auch gar nicht kommen sollen.
Digga, ich schwöre, ich muss richtig lachen.
Ach du Scheiße, Digga. Ey, Junge.
Ja, aber ich geb dir recht, Digga. Auf jeden Fall.
Also das war auf jeden Fall rot. Kann man schon, also eher drüber reden, auf jeden Fall.
Man darf halt nicht nach zweierlei Maß messen, Digga. So. Wenn das eine da gepfiffen wird, muss
ja,
das
genau.
andere da gepfiffen werden.
Ja.
Das Ding ist, das Einsteigen von Riasson, das war man sieht, dass es versehentlich war. Und bei Dovedan war es halt vorsätzlich. Der hatte keine Chance, an den Ball zu kommen. Ja. Und dadurch war es vielleicht eine gelbwürdige Situation, aber für eine gelbe Karte schreitet der VAR nicht ein, weißt du? Ja. Deswegen, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Am Ende des Tages war es dann einfach zu wenig, was für die Tabellenkonstellation Folgendes bedeutet.
Das muss man ganz kurz sagen, nur bezüglich Musiala, haben die halt gut aus dem Spiel genommen, ne? Die Dortmunder, ja, das haben voll, die sehr, sehr gut voll gemacht. Er war nicht sein bester Tag, so. Deswegen wurde er auch nach einer, keine Ahnung, knappen Stunde auch rausgenommen.
Genau.
Passiert, aber es war halt nicht überzeugend.
Sané war auch sauer bei der Auswechslung, aber ja. Leverkusen, 73 Punkte. Ich sehe gerade, die haben nur 19 Gegentore, ne? Das ist so geisteskrank.
Das ist so heftig. Das ist jetzt so, also 13 Punkte, das heißt, genau, bei 7 Spielen noch zu gehen, die müssten jetzt eigentlich nur, keine Ahnung, wenn die nächsten 3-4 Spiele gewinnen, dann ist es schon vorbei.
Erinnerst du dich, wir hatten vor ein paar Wochen im WhatsApp-Chat so eine Dings gemacht, die bei 9 Spielen noch 27 Punkte zu holen. Mhm. Wenn sie nicht Minimum 24 holen, ist durch so mäßig, und die haben schon direkt im Anschluss die Spiele verpasst. Bayern mit 60, Stuttgart mit 57, das heißt, die kämpfen noch um die Vizemeisterschaft. Ja. Dortmund 53, 3 Punkte vor Leipzig und damit auf dem sicheren 4. erstmal. Frankfurt mit 41 auf dem 6. und die haben 5 Punkte Puffer vor Augsburg, Freiburg und Co. Abstiegssituation hast du schon angesprochen, Darmstadt so gut wie abgestiegen, Köln, Mainz kämpfen noch um die Relegation und theoretisch könnte in Bochum oder Wolfsburg noch Gladbach vielleicht noch reinscheißen, was ich nicht glaube. Also das wäre schon ziemlich doll. Wir haben aber nächste Woche noch einige Banger, und zwar haben wir Dortmund-Stuttgart am Start. Ui. Wo ich persönlich sage, dass es eigentlich ein Traumspiel, weil in der jetzigen Verfassung.
Champions League. Ja.
Genau. Dortmund könnte bis auf einen Punkt rankommen an Stuttgart. Ansonsten, wir haben hier Bayern-Heidenheim. Leverkusen spielt gegen Union in Berlin. Und der Rest ist mehr so im Mittelfeld.
Freiburg-Leipzig auch schon interessanter.
Wir haben übrigens Mainz-Darmstadt, ne? Also ein Kellerduell, das ist vielleicht auch nicht so ganz uninteressant.
Ja. Aber und Köln-Bochum, sehe ich gerade. Zwei Abstiegsduelle direkt. Alle vier gegen spielen gegeneinander, die da unten sind. Krass.
Willst du irgendwas zur Prem oder zur Bundesliga loswerden? Weil du bist ja nicht so oft in der Fussi-Season. Ist irgendwas auf dem Herzen?
Ich find's geil, dass die, ja, einerseits geil, andererseits irgendwie nicht so geil, dass die einzige Liga allgemein in Europa, die spannend ist, ist noch die Premier League.
Ja.
So, der Rest ist einfach alles tot. Also auch in Spanien. Italien sowieso wird Intermeister, gar keine Frage.
Ja, Paris theoretisch, auch, wenn Real mal patzen würde, könnte es wieder spannender werden, aber
hätten jetzt, eigentlich, ich sag mal so,
ist durch.
Ja, hätten die jetzt gegen Bilbao verloren, wäre was anderes.
Ja.
Da haben die ja 2-0 gewonnen. Bilbao, sehr, sehr starke Saison von denen. Sind ja auf Champions League Kurs. Aber deswegen, also Barca ist jetzt 8 Punkte weg, glaube ich. Wenn Bilbao gewonnen hätte gegen Real, wären es halt nur 5 Punkte. Aber ja, deswegen ist halt auch nicht unbedingt spannend. Ich glaube nicht, dass Real das noch aus der Hand gibt.
Genau. Also dann können wir auch den Sprung in die weiteren Ligen machen. Wir meinten ja, die kommen natürlich auch dran. Und zwar Real Madrid weiterhin auf Titelkurs mit einem 2-0 gegen Bilbao, wie du gesagt hast. Barcelona und Girona punkten auch, kämpfen mehr oder weniger eher um die Vizemeisterschaft, ne? Und Atletico kann sich den 4. Platz heute Abend noch sichern, am Montag gegen Villarreal, wenn sie denn gewinnen. Genau, das dazu. Also ich glaube, Real Madrid hat die Katze schon im Sack. So ein starkes Team, unabhängig von der Punktedifferenz. Ich glaube nicht, dass die jetzt komplett einbrechen und keine Punkte mehr holen. Es wird vielleicht mal ein Unentschieden sein, aber Barca und Girona sind nicht in der Verfassung, dass sie sagen, okay, wir können wirklich jedes Spiel jetzt am Stück nochmal gewinnen, damit es heiß wird. Traue ich denen leider nicht zu, auch wenn man sagen muss, dass sie Barca sehr gut gefangen hat.
Ja.
Genau, dann hatten wir die italienische Liga. Neapel verliert zu Hause 3-0 gegen Atalanta. Aber man darf nicht vergessen, dass die letztes Jahr noch Meister waren in Italien. Oder amtierender Meister sind, wenn man denn will. Ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob es nur an den Abgängen von Kim Min-jae und, weiß ich nicht, war Lozano da letztes Jahr? Ich glaube ja,
ne? Das war es eigentlich, Kim Min-jae.
Ne? So als, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt.
Natürlich, ich habe halt gesagt, dass es, ja, Trainerwechsel. Aber ich habe halt damals auch gesagt, so, ey, das wird halt schwer. Es wird halt, ist nicht einfach so konstant einfach.
Ja, vor allem, ich erwarte nicht Erster. Aus nichts Meister wirst. Ich erwarte vierter Platz. Aber ja, selbst davon sind
aber die beiden Leute auch, ja, das wäre auch, Vizemeisterschaft wäre auch schwer.
Ja. Aber Juve gibt's auch noch, die haben 1-0 in Rom gegen die Lazio verloren und damit vielleicht auch wichtige Zähler um die Vizemeisterschaft, ne? Klar, ja. Ich sag Vizemeisterschaft, es wird jetzt ein kleiner Trost sein, aber du schließt lieber als Zweiter ab als Dritter.
Vielleicht Milan, werden sogar Vierter.
Ja, genau. Milan macht indes Punkte bei der Fiorentina.
Mhm.
Sie gewinnen 2-1. Rafael Leao an dem Abend einfach unglaublich gut wieder ein Tor und einen Assist gemacht. Und dann haben wir noch ein bisschen was aus Frankreich. Und zwar hatten wir das Derby de France oder Le Classico. Le Classique. Genau. Paris gegen Marseille im Derby. Wo Paris in Unterzahl, in langer Unterzahl, mit 2-0 die Olympique bezwingt. Kylian Mbappé, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wurde wieder ausgewechselt beim Stand von 1-0. Und dann hat er so gemacht, so diesen. Kann ich verstehen, dass er Frust hat. Ich habe mir die Kommentare auf Insta und so dazu angelesen. Ich finde es einfach absolut asozial, was die Leute machen. Also was dieses. Haben sie gemacht? Die vermischen so Tatsachen einfach, so dieses von wegen, ja, selber schuld, wenn so und so. Dann sollte er nicht alle 5 Minuten was mit Paris so und so flachsen. Ich denke mir, ey, Junge. Ihr vergesst, dass
was der Typ... Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Jede also, Option in Europa hatte und zu Paris gewechselt ist, weil er den Verein liebt. Der Verein, der ihn damals sozusagen mehr oder weniger aussortiert hat, indem sie ihm die Chance nicht gegeben haben. Ja. Okay? Erstmal das. Danach, er hatte die komplette Welt vor Füßen und hat seinen Vertrag trotzdem verlängert. Und seien wir mal ehrlich, wenn dir jemand so und so viel Geld anbietet, Bro, und das sowieso dein Herzensverein war, dann würdest du auch verlängern. Also der Typ hätte, wenn er den undankbaren oder diesen ekligen, unloyalen Spieler machen wollen würde, könnte er schon seit 3-4 Jahren wechseln.
Ja, nee, das ist der nicht, auf gar keinen Fall.
Und dann kommt so eine Kritik, wo ich sage, ja. Bro, die übertreiben todes die Lage. Das ist ein Mitte-20-Jähriger, der den besten Fußball in Europa spielt, der sich die Taschen gefüllt hat und jetzt zum besten Verein der Welt geht. Wo ist das verdammte Problem? Als ob er solle lachen oder was, wenn er in der 60. ausgewechselt wird.
Ja, das check ich auch nicht. Also ich weiß nicht, was sie da erwartet haben, aber allgemein so, ich kann es natürlich auch verstehen, dass er halt abgefuckt ist. Ne, ist auch die richtige Reaktion so. Er hat natürlich den Anspruch, als bester Spieler zurzeit auf der Welt durchzuspielen, jedes Spiel zu spielen. Ist er auch fähig, hat da auch drauf, allgemein so von Konditionellen. Aber es ist halt in den letzten Wochen öfter so gewesen, dass er mal geschont wurde, auf der Bank mal gewesen ist, nicht gestartet hat. Einfach weil die wollen halt alle Titel gewinnen, die sind halt noch in allen Pokalwettbewerben, sind noch in der Champions League, die spielen
ja,
jetzt noch.
Ja, aber auch, dass Luis Enrique ihn da hops nehmen will.
Am Mittwoch. Was meinst du?
Luis Enrique meinte ja, dass er gesagt hat, wir müssen uns auf eine Ära einstellen und ja,
schon also, mal langsam. Also, okay, Frage an dich. Meinst du, Luis Enrique macht das extra?
Ja.
Meinst du?
Safe.
Ich weiß nicht. Ich sehe das nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe das nicht.
Macht er das aus Versehen?
Nein, ich meine, klar macht er das extra, dass er ihn rausnimmt, aber nicht mit dem Hintergedanken, dass er sowieso im Sommer weg ist.
Aber das
ich glaube schon, dass sein. Was hat er gesagt?
Er meinte das 1:1 so. Er meinte, wir müssen uns an eine Zeit gewöhnen, in der Kylian Mbappé nicht hier ist. Und deswegen wechsle ich hinaus. Auf den.
Und deswegen wechsle ich ihn aus, hat er so gesagt?
Nein, deswegen habe ich auf den gesagt zum zweiten Teil.
Okay. Ja, kann sein, kann man jetzt auch hinten.
Ja, warum wechselt der in Interpretation?
Ja, ist ja wichtiger, Bruder, das ist ja.
Genau, kann er nicht. Aber in der Liga, er denkt sich, egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir werden eh Meister. Dann spielst du halt 40 Minuten.
Du spielst, ja, in dem Fall, ich weiß, er hatte auch nicht den besten Tag, muss man dazu sagen. Das war ein Spiel, ich habe es mir angeguckt, die waren Unterzahl, Zaire Mery, weil Berardo rote Karte bekommen hat. Lucas Hernandez ist in Verteidigung gegangen. Ja. Zaire Mery ist auf Außenverteidiger gegangen. Und trotzdem schaffst du es irgendwie zu treffen auch. Und zweimal sogar. Also auswärts, ne, in Marseille, wo die Atmosphäre auch immer hitzig ist, das musst du erstmal schaffen. Es ist halt kein, nicht so die, das Niveau halt, ne? Also es ist halt ein Selbstläufer gefühlt irgendwie, dass du da die Meisterschaft holst. Ja. Wie gesagt, wichtiger ist halt, er hat halt auch gesagt, ey, ich will die ganzen Pokale holen. Ich weiß nicht. Also er wechselt halt zu Real und dann ist halt gut, ich weiß nicht. Es spielt halt auch ein bisschen mit seiner Motivation. Und jetzt das ist halt sehr interessant zu sehen, wie professionell Kilian dann ist. Ob der halt wirklich dann trotzdem noch 100% gibt, wenn er sich denkt, ey, okay, die denken schon an meinen Abgang. Ich habe noch nicht dran gedacht, aber dann denke ich jetzt auch schon dran. Und dann gebe ich halt nicht 100%. Juckt mich halt nicht. Weißt du, die aber so. Gut.
Wir hatten dann noch Lens mit einem herben Rückschlag im CL-Rennen, denn sie verlieren gegen die LOSC Lille. Ja. Und dadurch wird es in Frankreich allgemein mehr um die internationalen Ränge gehen. Die werden da ziemlich spannend.
Ja.
Genau. Das wäre es dann auch von den Highlights der Woche, wenn ich mich nicht irre. Und genau. Du hast ein kleines Aufwärmspiel vorbereitet.
Yes, ich habe mir was Cooles überlegt. Und zwar dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit für ein Quiz. Beziehungsweise, was heißt Quiz? Aber ich werde dir halt wieder dieses eine Spiel vorstellen. Und du musst drei Spieler erraten. Und bei jedem musst du halt, also ich gebe dir die erste,
ist das echt tot, Bruder.
Ich gebe dir die erste Karrierestation quasi, wo er als Spieler angefangen hat und dann so weiter. Und dann hast du jedes Mal halt einen Tipp, kannst einfach raten. Ich fange jetzt einfach mal an und dann ist das schon selbsterklärend für die Zuhörerinnen. 2012 bis 2013 habe ich beim KSC in Karlsruhe gespielt.
Leute, Digga. Lars Stindl.
Nein. 2013 bis 2014 HSV.
Hakan.
Ja, Junge, stark. Ja. So Aufwärmrunde, ne? Tschüss.
Ja, das ist klar.
Jetzt. Erste Station. Ich habe von 2008 bis 2011 bei AC Mailand gespielt.
Okay. Weiter. Keine Ahnung. Kann jeder sein.
Okay. Dann von 2009 bis 2010 an Lille ausgeliehen.
Okay.
Dann noch ein Jahr an Monaco ausgeliehen.
Wer geht von Italien zweimal nach Frankreich? Muss ein Franzose gewesen sein.
Hast du einen Tipp? Irgendeinen?
Nee. Also Franzose, Milan kommt mir Philipp Maxess in den Kopf. Aber glaube ich nicht.
Wo hast du den denn ausgegraben, Digga?
Bruder, Fallrückzieher, nee. Goat.
Nee. Dann 2011 bis 2013 Saint-Étienne. Also er bleibt in Frankreich. Aber jetzt fix gewechselt.
Okay.
Beim nächsten kommst du drauf.
Digga, ich will jetzt draufkommen.
Ja, wenn du jetzt draufkommst, ist schon stark. Beim nächsten ist klar.
Verdammt, Digga.
Ich merke gerade, es ist doch nicht so schwer eigentlich.
Ich komme nicht drauf.
2013 bis 2018 Borussia Dortmund.
Bruder.
Hä?
Was? 2000 was?
2013 bis 2018.
Wer ist denn von Saint-Étienne zu Dortmund?
Dein gewesen? Ernst?
Ach so, Ober.
Ja, ich wollte schon sagen, Digga.
Krass. Yeah. Okay, heftig. Ja, man vergisst bei Aubameyang diese Milan-Phase, Digga.
Ja, das stimmt. Ja, er hat ja da angefangen. Ja, genau.
Ja, das ist so wie bei Eto'o mit Real Madrid, Digga, oder Mallorca.
Ja, true.
Aber geil, okay.
Jetzt, ich habe von 2006 bis 2014 bei Real Sociedad gespielt. Das ist von der Schwierigkeitsstufe übrigens nochmal ein bisschen schwer. Von 2006 bis 2014.
Okay.
Bis 2014 habe ich bei Real Sociedad gespielt. Dann von 2014 bis 2016 Barcelona.
Eine kurze Zeit bei Barca.
Ja, 2 Jahre.
Zur MSN-Zeit.
Ja.
Das heißt, höchstwahrscheinlich ein defensiver Spieler oder im zentralen Mittelfeld. Okay, mach weiter.
Das ist gar kein Tipp.
Keine Ahnung, Bruder. Irgendein IV, Digga. So.
Wer?
So ein Dings. Bruder, ich hab falsche Namen im Kopf. Ich hab zu der Zeit, habe ich so, ich weiß nicht warum, ich hab im Titi, Laporte, keine Ahnung, das sind falsche Namen, die passen nicht. Ja. Die kamen von Bilbao und so.
Ist der zu City gewechselt. Hat 4 Jahre bei City gespielt.
Ha. Eric Garcia? Nein, tschüss, der ist gar nicht so alt, Lan.
Nein.
Tschüss. Wer war denn? Wer war? Nein. Wie lange, von wann bis wann war bei City?
Von 2016 bis 2020.
Ein Barca-Spieler, der bei City war.
Barca City gibt es ja ein paar, ne? Hast du also ein paar Tipps? Hau mal ein paar raus, die bei beiden gespielt haben und Sociedad-Vergangenheit haben.
Ja, Bro, man, da kriegt Brain Freeze, Digga, auf Fasten.
Ja. Merkst du, ne? Also ja. Merkt man allgemein. Ja, müssen die Zuhörerinnen mal.
Deswegen lasse ich niemanden mit raten, Freunden spielen. Wenn er fastet.
Guck mal, der, Digga.
Das ist schamlos. Macht
schlechtes Gewissen jetzt, mäßig.
Sag mal Position. IV war richtig, ne?
Ja, das. Nee. Nee. Wenn ich Position sage, dann ist schon quasi nichts.
Bruder.
Ist halt tricky. Ist Torwart.
Weißt du, wen ich bei Barca und City im Kopf hab? Ist außer Torwart. Jetzt Gündoğan, weil er aktuell ist und Eric Garcia. Nee. Bruder Yaya Touré. Nee. Der passt aber nicht wegen Real Sociedad. Torwart?
Ja, hab ich jetzt 4-mal gesagt.
Also, boah, ich höre zum ersten Mal Torwart.
Jetzt gerade habe ich das 4-mal gesagt.
Ich schwör's dir zum ersten Mal, Bruder.
Ich sag, ja, Turin.
Boah, Bruder, keine Ahnung, wer war ein Torwart da?
Ja, komm. Überleg mal ein bisschen.
Bruder,
er spielt jetzt aktuell bei Betis Sevilla. So.
Bravo?
Ja.
Tschüss, Digga. aber dass ich Betis Torwart kenne, Digga, ist auch ein Wunder, Bruder.
Er kommt so drauf, aber nicht, dass er bei Barca und City Torwart
gewesen war. Aber wo soll ich wissen, dass er bei Real Sociedad war, Bruder?
Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Das ist so auf, also, Digga. Hey, du musst doch kennen.
Ja, ich habe gesagt, von der Schwierigkeitsstufe ein bisschen höher.
Ja, aber das ist geil. So macht das auch Spaß. Bin ehrlich. Ja. Okay, sehr, sehr geil. Ja. Guck, wir haben jetzt noch das Hauptthema. Ich würde aber sagen, wir ziehen erstmal Rommes Gerüchteküche und Becks Q&A vor. Und zuletzt machen wir kurz das Hauptthema, was dann die Trainerfrage in Europa quasi thematisiert. Romarios Gerüchteküche. Wir haben verschiedene Gerüchte und zwar unter anderem aus England. Chelsea möchte im Juni nämlich Spieler verkaufen und erhoffen sich durch die Abgänge von Reece James und Conor Gallagher schlappe 117 Millionen Euro. Wo ich sage, ey, Reece James würde ich auf jeden Fall verkaufen. So geil er fußballerisch auch ist, bringt es mir einfach nichts, wenn er dauernd verletzt ist, so auf den. Es ist leider die Realität, kann man nicht ändern. Und Jan Conor Gallagher, er ist ein geiler Kicker, aber zum Beispiel jetzt bei England, ich sehe ihn nicht als Stamm-Nazio-Spieler, weißt du? Das heißt, gerade wenn er jetzt so ein bisschen im Hype ist, ein bisschen einkassieren, why not? Man findet auf jeden Fall Ersatz und man hat sowieso mit Caicedo, Enzo und hier Lavia und wie sie alle heißen, hat man schon genug auf die Position investiert eigentlich. Dann haben wir Can Usun, der zur Eintracht gehen soll.
Also ganz kurz, zu Reece James wollte ich nochmal was sagen. Digga, es ist so krank, der Typ ist 24, gefühlt. Keine Ahnung, man kennt ihn gefühlt seit 10 Jahren. Dann auch gefühlt 3-mal spielen sehen, weil er immer verletzt ist.
Das ist krass, ne?
Du willst ihn jetzt verkaufen. Ich kann verstehen, was die Taktik ist. Die müssen ja halt auch eine bestimmte Summe, einen bestimmten Betrag auch wieder reinholen. Deswegen haben die ja auch letztens im letzten Sommer dann so viele Spieler verkauft, weil die halt so viel ausgeben. Aber kriegst du so einen los? Kriegst du so einen verkauft, auch zu dem Preis dann? Sagen wir mal 100 Millionen. Du könntest 100 Millionen natürlich für ihn fordern, wenn er fit gewesen wäre.
Nein, nein, so wie ich verstanden habe, erhoffen sie sich 117 Millionen für beide, ne?
Ja, genau.
Zusammen.
Ja, oder 17 Millionen für Gallagher.
Ja, okay. Nein, also ich würde sagen,
Millionen Marktwert.
Reece James, ich kenne jetzt seinen Marktwert nicht, aber ich würde mir vorstellen, dass er so
50 Millionen
bei 50 gehandelt wird.
Ja.
Also den wirst du auch dann für die Summe los, weil die Leute erhoffen sich mit dem Tapetenwechsel dann auch, dass die Verletzungshistorie nicht allzu groß eine Rolle spielen wird, ne? Und so viele Rechtsverteidiger gibt es nicht, die halt richtig geil sind.
Trotzdem auch zu dem Preis halt ein Risiko, so. Das ist mein Punkt. Und
ja, deswegen kann ich mir einen Wechsel nach England, innerhalb Englands vorstellen, weißt du? Dass sie sagen, ey, englischer Nationalspieler, wir haben das eh so viel Geld, zack, für 50 Millionen kriegst du keinen besseren. Aber wenn ich jetzt Bayern bin, für 50 Millionen will ich jetzt nicht Rechtsverteidiger investieren.
Nee.
Oder.
Nee.
Oder.
Aber auch England, ich weiß nicht, ob Chelsea das macht, ob das so sinnvoll ist. Würde ich nicht Reece James abgeben, oder?
Ja.
Erstens zu wem?
Muss man mal schauen.
Eigentlich nur kommt ja nur United in Frage, theoretisch gesehen.
Ja, oder, also keine Ahnung, Arsenal. Oder City, Bruder, man weiß nie. Auf einmal, er wird Innenverteidiger oder Sechser.
Ja, Bruder, Stürmer.
Ja. Naja, Can Uzun meinte auf jeden Fall, er steht noch gar nichts fest in Bezug auf Frankfurt.
Ja.
Oh, ja, mal abwarten, ne? Also, ich fände es geil, wenn er zu Frankfurt wechselt. Ich fände es auch in Ordnung, wenn er woanders hingeht. Was ist?
Ich fände es auch geil. Frankfurt passt eigentlich. War ja so gut wie fix eigentlich, glaube ich, vor ein paar Monaten sogar.
Ja,
ich meine, im
da
Winter
war halt nichts bestätigt, ne?
Ja, genau. Genau. Ich kann auch verstehen, dass sie erstmal abwarten und sich denken, okay, spiel erstmal die Saison zu Ende und dann gucken wir, wer sich noch so interessiert für dich, aber wäre nicht schlecht, so als Anlaufstelle, ne?
Eintracht. Mhm. Dann haben wir Wolfsburg Lacroix. Der soll im Fokus von Milan und Juventus Turin sein, weil die auf rote Karten stehen in Italien. Passt da ganz gut rein.
Digga, seine rote Karte jetzt, das war niemals eine rote Karte.
Bro, er kriegt so viele, aber das war.
Er versucht rote Karten.
Dann haben wir noch ein paar Bayern-Sachen. Also einmal De Ligt, da gab es ja viele Gerüchte. Der schließt jetzt prinzipiell einen Bayern-Abgang aus und sagt, ich fühle mich jetzt gut. Kann natürlich auch an der Trainerentlassung von Tuchel liegen und dass er sich dadurch mehr Chancen erhofft. Zeigt mir einfach, dass er sich prinzipiell bei Bayern langfristig festspielen möchte. Das ist schon mal gut. Dann haben wir den Ex-HSVler Onana, der bei Everton kickt. 1,96 großer Sechser, das ist auch geisteskrank, Digga. Steht bei vielen Top-Teams auf der Liste, unter anderem wohl auch bei den Bayern, um das Holding-Six-Problem zu lösen. Was ich persönlich geil finde.
Ja, fände ich geil. Ich mag ihn als Spieler, aber er ist für mich kein Holding Six unbedingt.
Er ist Achter.
Ist für mich Achter eigentlich, ne?
So für mich auch.
Schwierig.
Für mich auch. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ihn umfunktionieren kannst. Bei ihm ginge das, auch wegen der Physis.
Ja, definitiv, ja.
Ja. Und er ist ja auch relativ jung, also der hat noch unendlich viel Potenzial.
Ja.
So einen Spielertypen findest du halt sehr selten. Dann haben wir noch Bayern intensiviert werben um Führich von Stuttgart. Wäre der erste Nationalspielertransfer, also DFB-Spieler, der seit Leroy Sané zu den Bayern dann käme. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Und Bayern soll wohl auch an Ronald Araujo dran sein und könnte laut der Marca schlappe 100 Millionen kosten. Ob Bayern jetzt so tief im Verteidiger in die Tasche greift, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Und allgemein, glaube ich, ist mir das so zu. Das ist. Habe ich jetzt letztens noch gelesen, dass angeblich jetzt, also im Sommer gab es ja schon das Gerücht und dass das irgendwie eher benutzt wurde, um halt einen besseren Vertrag bei Barca rauszuholen. Ne?
Ja.
Also das Gerücht jetzt, das Interesse.
Genau. Dann haben wir, was haben wir noch? Bayer zu Bayer, habe ich geschrieben. Bayer von Hoffenheim. Der ja auch ein Kandidat für die DFB-Elf langsam aber sicher sein sollte, so wie der performt. Ich bin ehrlich, gerade bei dem Stürmermangel in Deutschland.
Er war doch jetzt im Kader. glaube ich.
Oder? Ja, ich meine aber langfristig aber so hättet, als der Stürmer, weil der hat unendlich viel Entwicklungspotenzial, finde ich. Ist so ein Hybrid, kann gefühlt alles, habe ich so. Ich habe auch gehört, 6 seiner 13 Bundesliga-Tore sind in Kontersituationen entstanden. Das heißt, auch so für das, was man vorhat mit schnellen Gegenstößen, direkten Pässen, vertikal und sonst was, ist ein sehr, sehr geiler Spielertyp. Wäre Kandidat, wenn Boniface wechselt oder wenn man nicht weiß, was mit Schick passiert, ne? Aber bei einem potenziellen Stürmerabgang.
Aber es wäre ehrlich ein perfekter Transfer für Bayer einfach.
Der ich passt auch
perfekt rein. Auch weil er halt so wendig ist, dynamisch, dribbelstark, torgefährlich.
Bro, er gibt mir, ich weiß nicht warum, er gibt mir Kai Havertz Vibes bei Leverkusen, als er damals da war.
Ja, ein bisschen, ja.
So lang ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, und dann haben wir noch Nicolo Zaniolo, der wird höchstwahrscheinlich zurück zu Gala gehen. Wenn er sagt, hey, was, wer? Das war der Kollege, der damals von der Rom unter Mourinho aussortiert wurde, bei Gala extrem performt hat und sich dadurch für die Premier League bei Aston Villa bewerben konnte. Bei Aston Villa hat er nicht überzeugt, war auch zwischenzeitlich verletzt und. Auf jeden Fall sagt man, jetzt wird er nicht gebraucht und er soll zurück zu Gala und die werden dann über seine Zukunft entscheiden. Das dazu. Genau, kommen wir zu meinem Q&A. Da kamen so ein paar Fragen auf jeden Fall rein. Unter anderem sagt Elias, United hat die beste RV-Tiefe der Welt. Kein Verein hat 2 nominelle spielende Rechtsverteidiger. Was sagst du dazu?
Ja, stimmt.
United.
Warte mal, United. Ich dachte, Leverkusen und ich dachte Ausverteidiger. Ihr habt es falsch verstanden. Wen? Wegen Dalot und Wan-Bissaka oder was?
Ja, gehe ich mal von aus.
Ja, 2 Rechtsverteidiger, die mit sind. Was soll ich dazu sagen?
Respektlos, aber okay, machen wir weiter.
Findest du das? Findest du, ihr habt die beste Tiefe? Was heißt Tiefe?
Nein, finde ich nicht. Aber ich sage also, nicht mit. Weiß nicht.
Nein, das war auch nur ein Scherz. Ja, also mir fällt jetzt kein Team ein, was vielleicht eine bessere Tiefe hätte, aber hätte jetzt so pauschal nicht behauptet. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt auch niemand ein, der eine bessere hätte.
Ja.
Vielleicht Barca. Du könntest rein theoretisch sagen, ey, Koundé kann das spielen, Araujo kann das spielen, Cancelo kann das spielen.
Dann ja, aber das ist für mich kein Rechtsverteidiger. Das sind Leute, die da spielen können.
Ja, aber also, ja, genau.
Also theoretisch, wenn Bayern jetzt Kimmich fest als Rechtsverteidiger hat, Digga, haben die auf jeden Fall die beste Rotation mit Boy und Masraoui. Ja. Aber gut, Luca hatte uns auf Instagram nochmal geschrieben. Er meinte, Moin, hab eine Frage, die mich seit 1-2 Tagen irgendwie beschäftigt. Vielleicht könnt ihr die in der nächsten Fusi-Folge als Pickup-Frage einbauen. Lieber ein Prime Ribéry oder ein Prime Mbappé?
Tschüss, Digga. Tschüss, Digga. Also krank. Guck mal, Ribéry ist mein absoluter Lieblingsspieler.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte jetzt Ribéry sagen.
Aber es geht einfach
aber
nicht.
Aber es
ne?
geht nicht, tut mir leid. Ja, es geht.
Bruder, danke,
ich bin auf dem selben Punkt gekommen. Es nicht geht. Ja, es ist irgendwie auch fast klar, dass
es nicht und es ist nicht Ribérys Fehler.
Genau. Es ist einfach, weil der andere halt so.
Du kannst linken Flügel nicht unbedingt besser spielen als Ribéry.
Ja, genau. So. Das ist halt so dieser typische damalige klassische Dribbelkünstler.
Aber Ribérys Karriere hat er später diese Form angenommen, dass er wirklich so krank elitär wurde.
Ja.
Und er hatte halt immer noch so einige Aspekte, wo du gesagt hast, okay, das fehlt ihm. Er hatte nie die ausreichende Fitness oder Physis. Er hatte nicht immer.
Boah, das hätte ich jetzt nicht so gesagt.
Bruder, er ist 1,70 groß.
Das ist schon eine Maschine. Ja, okay, Größe kann er ja nicht ändern.
Ja, ich sag ja, Körper aber hat er.
Aber hat er. Körper, du.
So, keine Ahnung, sein Abschluss war nicht immer der beste. Er war dafür der Vorlagengeber.
Ja.
Also das, was er nicht konnte, hat er dann durch andere Sachen zwar kompensiert, aber er hatte so gesehen sehr streng genommen. Ne? Das ist Kritik auf höchster Ebene. Hatte er seine Defizite. Und Kilian hat halt nichts, was er nicht kann.
Ist halt im Vergleich, das war halt ein generational Talent. Ne? So, ist halt so schwer dagegen anzukommen. Ne? Also Stand jetzt, wir sind ja noch nicht mal in der Nähe des Ende, vom Ende seiner Karriere, so, ne?
Ja, Mbappé, ja, safe. Ja. Genau, dann haben wir noch, was haben wir hier noch? Welche Verstärkung braucht der BVB, um nächste Saison wieder oben mitzuspielen, sagt Batman?
Gute Frage.
Hast du eine Position im Kopf, wo du sagst, das punktuell verbessern?
Ich finde Sechser.
Ja.
Sechser auf jeden Fall. Außenverteidiger.
Rechts. Also wenn sie Matzen holen, ja, dann hast du schon mal ausgesorgt, aber ja, rechts.
Matzen ist gut, gefällt mir. Ja. Wobei du macht ja auch sein Ding gut, ne? Also so ist nicht.
Nee, aber Außenverteidiger
bin ich könntest raus. Du noch holen. Innenverteidiger meine ich, könntest du noch holen. Vielleicht so einen guten Innenverteidiger.
Digga, hast du nicht auch das Gefühl, dass Dortmund in so einer Phase ist, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, die brauchen eigentlich nur diese ein, zwei Spieler, die sie wieder zu Weltklasse-Spielern machen können und dann hast du so eine super Mannschaft.
Ja.
Also, weil ich stelle mir das so vor, die konkurrieren ja um die Champions-League-Plätze und so viel fehlt da eigentlich nicht, um Zweiter, ja, Dritter zu werden.
Das ist halt mein Problem mit denen, Digga. Das ist aber dann dumm, dann tut mir leid, dann hol kein fucking, sorry, kein Sancho zurück. Dann hol keinen Sancho zurück. Versuch einen Sancho, einen neuen Sancho rauszubringen und zu entwickeln und den dann zu verkaufen.
Die haben ja ihre Durant-Wills und Bino Gittens.
Ja, dann gib den Spielzeit natürlich, wenn du den, ja, einen Dings Sancho vor die Nase setzt, die, dem direkt die Nummer 10 gibst, der aber nichts leistet, so gesehen, eigentlich nichts dir so jetzt so von den nackten Zahlen halt gibt, dann weiß ich nicht, verstehe ich das nicht.
Also Sancho sollst du nicht einfach ausleihen, damit du eine halbe Saison was von ihm hast, Digga, leih ihn aus, wenn du ihn verpflichten willst. Und jetzt hört man immer wieder, dass sie nicht das Geld dafür, genau, haben, ihn zu, ja, verpflichten. Dann denke ich mir, okay, warum hast du ihn überhaupt gemacht? Geholt?
Ja.
Weil ja, Rotation und so check ich schon, ne? Auf den.
Für Champions aber, League, okay.
Ja, nee.
Ja, aber, ja, ist Quatsch, ich weiß nicht. Na. Ich finde auch so, keine Ahnung, jetzt so ein Name, der mir jetzt, guck mal, warum sind solche Namen nicht bei Dortmund zum Beispiel im Gespräch? Ein Onana zum Beispiel. Wäre perfekt für Dortmund. Ein Lacroix aus der eigenen Liga, Guess aus Wolfsburg. Money. Hol doch Lacroix.
Zu teuer.
Wie zu teuer? Das fuckt mich auch ab. Die reden immer über zu teuer, dass sie kein,
ja,
Geld
haben. Ja, aber Bro,
die können,
ein Onana wird Minimum 60 kosten.
Die wollen halt kein Geld ausgeben. Die wollen halt kein Geld ausgeben.
Onana kostet 60.
Die wollen kein Geld ausgeben. Du musst ja jeder Transfer wird ein Risiko sein. Auch der für 10 Millionen. 10 Millionen ist ja auch viel Geld. Weißt du, was ich meine?
Ja, keine Ahnung. Aber gut, das dazu. Wir haben noch eine Frage von Hakim. Er sagt, bleibt Xavi doch beim FC Barcelona? Und falls nicht, was wäre der perfekte Ersatz für ihn? Und damit läute ich dann das Thema ein, des Trainerkarussell Europas. Okay, ja. Da habe ich einfach einige Teams rausgeschrieben. Ich hätte eigentlich mehr Zeit dafür geplant, muss das aber leider ein bisschen sputen. Deswegen schieße ich die Teams raus und du sagst, was du dazu meinst, okay? Und genau, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Bayern München. Wir haben jetzt erfahren, Xabi Alonso ist fix bei Bayer Leverkusen und die erste Alternative scheint zu sein ein gewisser Ralf Rangnick. Was sagst du?
Als ich das gelesen habe, Bruder. Also, meine ich das ernst?
Ja.
Meinen die das ernst?
Aber macht ja einen guten Job mit Österreich, ne? Muss man sagen.
Ja, Bro, aber es ist kein Vereinstrainer. Es ist ein Nationaltrainer.
Digga, hat damals Halbfinale, glaube ich, Champions League mit Schalke gespielt.
Damals.
Okay.
Damals.
Anderer Name.
Gut.
José Schalke, Mourinho.
Leipzig.
José Mourinho.
Für Bayern jetzt.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob die den holen. Wird ja auch viel.
Nein, aber was sagst du zum Trainer? Weil das ist ein Trainer, wo ich sage, damals.
Ja, true. Es ist washed, kann man schon so sagen.
Ist schon washed.
Ja, da werden jetzt viele sagen, ey, wie kannst du sagen und so, aber
ja, es ist halt so. Was soll man machen?
Es ist so, ja, es tut mir leid, sage ich jetzt. Also, ja, keine Ahnung. Wäre interessant. Boah.
Weil der Kollege meinte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er meinte, er liebäugelt mit einem Nationaltrainerposten und meinte, Zitat, lieber jetzt als in 2 Jahren. Wo ich sage, Bro, vielleicht ist das sogar besser für dich langsam. So. nicht so extrem stressig, nicht so viel unter Beobachtung und in Kritik.
Ja.
Na, alle zwei Jahre mal bei einem Turnier und dann fertig.
Ja, ja, warum nicht?
Aber also, muss eine große ja Nation sein.
Irgendwann, ne? Ist halt so. Ja, ja, definitiv. Brasilien oder Portugal, hätte ich gesagt. Brasilien hat ja nicht geklappt mit Ancelotti, dann warum nicht?
So Spanien würde ich auch fühlen. Aber zurück zu den Bayern. Wir haben noch Kandidaten Zidane, De Zerbi und selbst ein Ole Gunnar Solskjaer wurde genamedropped. Derjenige, der Bayern um die 2000er-Wende 1999
die Hamann, sag ich.
Gebasht hat. Hä?
Ich meinte, hol doch direkt Didi Hamann, Digga. Was sind das für Namen? Also der eine Name, okay, der andere Name, okay, aber der, Bruder, da bin ich raus.
Fühle ich
weiß
auch
ich
nicht.
Weiß ich jetzt nicht.
Bruder, mich würde es auch nicht wundern, wenn Bayern plötzlich Ten Hag holt.
Einfach, weil er Bayern-Vergangenheit hatte. Yeah, ja, ja. Weil, wollten die damals holen sogar.
Ja.
Dass er noch die zweite trainiert hat. Aber die Serbi rein, also jetzt so von den Namen, in meinen Augen so das realistischste und beste, der beste Kandidat.
Ich würde halt Zidans Vibe fühlen.
Ja, aber weiß ich nicht, ob
sich da hinsetzen und königlich sein, Digga.
Ja, wäre schon nice.
Aber gut. Dortmund. Wie sieht's aus mit Terzic? Er sagt, er hat, Zitat, richtig Bock. Da gab es jetzt noch irgendwie Graham Potter, Gerücht kam mal irgendwo auf, bei TM wurde irgendein Thread aufgemacht, Bro, sehe ich gar nicht. Also keine englischen Trainer.
Was für Graham Potter, Digga. Ich hatte da jemanden im Kopf letztens, fällt der nicht mal ein. Hast du da jemanden so, der reinpassen würde? Wir gehen jetzt davon aus, dass Terzic dann nicht mehr da
ist. Bro, ich würde einen deutschen Trainer holen, was anderes sehe ich nicht.
Und wen?
Ich weiß nicht. Oder ich würde halt so ein Konto oder so fühlen.
Boah.
Digga, einmal All-In bei einem Trainer gehen, Digga. Die gehen bei nichts All-In, Bruder. Kein Spielertransfer, kein Dings.
Die gehen gar kein Risiko.
Bei einem Trainer dann.
Ja, ja. Machen die nie.
Stell dir vor, Mourinho sagt, okay, gib ihn, Dortmund.
Ja, da musst du ja sagen. Stell dir vor, die sagen
aber
dann,
das ist ja krank. Das würde ich halt fühlen. Was bringt mir ein Terzic jetzt, ganz im Ernst?
Stell dir mal vor, der will zu Dortmund gehen und die sagen nein.
Ja. Eine andere Sache ist aber interessant bei Dortmund. Tatsächlich, Sven Mislintat, der soll zurückkommen, steht wohl kurz vor einer Rückkehr, weil der Vertrag bei Ajax aufgelöst wurde. Wäre halt sehr, sehr geil, ne? Für die Zukunft. Allgemein ja, Typ, ja. Der ein absoluter Fuchs ist, was Transferpolitik und auch das Wirtschaftliche und so anbelangt, wie er Verträge und sowas aushandelt. Scouting-Abteilung, wie er das managt, der hat da schon echt geile
der
Sachen
sehr
gemacht.
Sehr gute Arbeit geleistet, vor allem bei Dortmund. Danach seine Station, muss man sagen.
Stuttgart
halt
war auch, glaube ich, zwischenzeitlich, oder? Wenn ich mich nicht irre.
War der vorher sogar, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall machen wir weiter. Und zwar mit Liverpool. Kloppo geht, das ist seit einigen Wochen fix. Und es gibt einige Gerüchte. Ein Gerücht ist, wo ich sage, Digga, da ist Liverpool einfach den Leuten einen Schritt voraus. Ruben Amorim.
Ja.
Kennst du den? Was
ja,
weißt
ja,
du über den,
ja.
Falls du ihn kennst?
Von Sporting, der Trainer, ja. Macht
genau.
Da klasse Arbeit auf jeden Fall seit Jahren. Ich bin da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, krass, die sind wirklich einen Schritt voraus und das war auch teilweise ein bisschen überrascht, dass der Name halt nicht bei anderen Top-Vereinen halt irgendwie in Frage kam.
Ja.
Aber warum nicht? So.
Für die, die ihn nicht
so,
kennen,
warum nicht?
Vielleicht einmal ein paar Infos. Der Kollege kommt aus Lissabon, also ist gebürtiger Portugiese, 39 Jahre jung. Er war vorher bei Braga schon Coach, hatte da einen Schnitt von 2,34 Punkten pro Partie bei nur 13 Spielen, muss man fairerweise sagen. Die Sample Size ist sehr gering. Vorher war er nämlich bei der zweiten Mannschaft. Ja, und danach ist er zu Sporting gewechselt 2020 und hat mittlerweile über 203 Spiele und einen Punkteschnitt von 2,25 Punkten pro Partie. Wobei man auch sagen muss, natürlich, der Punkteschnitt ist geisteskrank. Es ist aber bei einem der größten portugiesischen Vereine in der portugiesischen Liga. Und deswegen
ja,
muss man das so ein bisschen ins Verhältnis setzen.
Aber man muss das auf der anderen Seite, finde ich, noch ein bisschen mehr loben, weil man darf nicht vergessen, Sporting hat in den letzten Jahren schon in der Krise war, Rebuild auch mäßig.
Ja klar, also es halt war halt immer so ein Benfica-Porto-Ding, weißt du?
Genau, und die waren halt so der Dritte, aber die waren halt eigentlich schon mit Benfica und Porto oben dran und dann sind die halt abgefallen und jetzt versuchen sie es immer da jetzt wieder
aktuell ran zu, dieses Jahr, ich glaube 22 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, Tabellenerster, 1 Punkt vor Benfica und mit einem Spiel weniger und ich glaube so die Entwicklung von Spielern wie von Victor Gyökeres und sonst was, ist halt wirklich auch ein großer Anteil geht da auf seine Kappe. Ja. Das wäre ein sehr, sehr geiler Kandidat für Liverpool, bin ich ehrlich. Und es gibt theoretisch einen Kandidaten, wo ich sage, das könnte sinnvoll sein, der übrigens bei Ajax im Gespräch ist. Und zwar ist das der Assistenzcoach von Jürgen Klopp selbst.
Pep Leinders.
Genau.
Ja.
Pepijn Leinders, wie du gesagt hast, Digga, sorry, der Name ist ein bisschen schwierig. Ein Kollege, der schon am Anfang, glaube ich, von Kloppos Liverpool-Karriere dort war, zwischenzeitlich, wenn ich mich nicht irre, zu Groningen gewechselt ist, um da der Cheftrainer zu sein, wurde dann wieder zurückgeholt. Ja. Ist, glaube ich, 41 Jahre oder so.
Ja, das Interessante bei ihm ist, er ist jetzt halt zur Zeit, seit einigen Jahren die rechte Hand von Jürgen Klopp. Vorher genau war es ja aber nicht er, sondern halt der andere, ich habe seinen Namen vergessen, der Kravitz, bei Dortmund auch,
irgendwie so,
der mit den längeren Haaren, auch der dunkelhaarige, der große.
Der war auch in Dortmund, glaube ich, schon mit ihm.
Genau, mit Klopp und Mainz und genau. So. Und Leinders kam jetzt halt, war halt der zweite Co-Trainer halt, der dritte im Bunde. Und jetzt halt mittlerweile die rechte Hand, aber auch macht auch Top-Arbeit, ne? Wäre halt auch ein Kandidat. War auch im Gespräch, aber er hat selber gesagt, nein. Also jetzt bei Liverpool direkt, tatsächlich. Ja. Aber er meinte, nee.
Ajax wäre auch, also das ist der größte Verein in Holland. Ja, klar.
Definitiv.
So, wenn du dahin gehst, die Erfahrung holst und dann nach England zu wechseln, nochmal Cheftrainer, ist auch geil.
Und er hat von Klopp gelernt.
Aber
müsste klappen.
Ja. Genau. Barcelona. Kam zuletzt raus, hier der Prisi Laporta will irgendwie Xavi nochmal überzeugen, eventuell doch zu bleiben, weil es jetzt besser aussieht als vorher. In der Champions League ist man weiterhin dabei.
Die haben einen richtigen Plan auch für die nächsten Jahre halt ausgearbeitet, die ihm vorgestellt. Genau. So, also die wollen ihn wirklich überzeugen, das habe ich halt so noch nie gesehen. Dass das
Ich finde, Xavi hätte ein bisschen mehr Respekt bekommen müssen. Weil du siehst eigentlich jetzt, wie gut Real Madrid wirklich ist. Das, was sie letztes Jahr gemacht haben, war ein Wunder, was Xavi bewegt hat.
Ja.
Weißt du, und die Leute haben es einfach so hingenommen, als wäre es selbstverständlich, dass sie einfach in so einer Verfassung Meister werden.
Ja.
Deswegen kam mir das so ein bisschen unterschwellig undankbar vor, ehrlich gesagt.
Ja.
Kandidaten waren sonst Julian Nagelsmann und Hansi Flick. Unsere beiden Almans. Ansonsten De Zerbi auch gefühlt überall ein Kandidat für die Art und Weise, wie er bei Brighton spielen lässt.
Ganz und kurz, das ja.
Thiago Motta bei Bologna.
Auch interessant, hat ja Barca Vergangenheit als Spieler.
Ist auch ein geisteskranker Trainer tatsächlich.
Ja,
ich habe mir ein bisschen auch so analytische Videos zu Bologna angeguckt. Ich muss schon sagen, das ist ziemlich geil, was sie da spielen und auch sehr mutigen Fußball, ne? Und der hat, glaube ich, den besten Rekord bei Bologna seit 20 Jahren letzte Saison aufgestellt und diese Saison hat er den Rekord quasi nochmal gebrochen, indem sie jetzt, glaube ich, Vierter, Fünfter sind.
Ja, die sind Vierter, die können sogar Dritter werden.
Checkst du auf einmal Champions League mit Bologna. Krank.
Wirklich. Hat ja niemand erwartet. Ich verwechsel die auch vorlaufend mit Genua, Alter. Bologna und Genua. aber jetzt gerade eben, weil ich Nagelsmann gelesen habe, nur den vorgestellt hat als Gerücht jetzt für Barcelona, der ist mir gerade eingefallen. Ich habe letztens tatsächlich ein sehr interessantes gelesen bezüglich Nagelsmann und einer möglichen Rückkehr zu Bayern im Sommer. Und das soll angeblich jetzt, seitdem halt Xabi Alonso schon entschieden hat, dass er zu Leverkusen, also bei Leverkusen bleibt und sich gegen Bayern entschieden hat quasi, dass sie sich jetzt so schon auf Nagelsmann fokussieren.
Bro,
aber der DFB wird die auch, also muss ich halt entscheiden dann.
Würdest du das machen? Du bist Julian, aber du bist auch Wes mit deinem Ego, mit deinem Dings.
Ja, weißt aber du? Man darf nicht vergessen, das Ding ist halt, die ihn gefeuert haben und die ein Problem mit ihm hatten, waren halt Kahn und Hasan Salihamidžić.
Nee, das waren auch die Fans. Weg. Jeder hatte die Schnauze voll.
Ach, die Fans, ach so, die Fans, ja, das war.
Checkst du, die wollten ihn nicht direkt feuern, aber die hatten auch die Schnauze voll.
Ja.
Und das kommt schon bei einem Trainer an, dass der hinterlässt auch Spuren.
Ja, aber ich glaube, so wie es aussieht, scheint er nicht abgeneigt zu sein. Weil er einfach, weil es seine Heimat ist, weil es so sein Traumjob auch ist.
Bro, und er ist Meister geworden.
Er kann ja gar nicht.
Die halbdeutschen Strukturen von Klopp zu
Liverpool, und nein, passt nicht. Nein, der wird da gar keinen Erfolg haben. Glaube ich nicht. Er wird dann nicht, er wird da auch bei Barca würde der auch keinen Erfolg haben. Sehe ich nicht.
Also Liverpool traue ich ihm eher zu als Barca.
Ja, boah.
Oder Chelsea.
Das sind Fußstapfen, Digga. Und Klopp, das ist, also bin da nicht überrascht, dass ein Xabi Alonso zum Beispiel auch Nein gesagt hat. Weil ich denke, dann lasse ich erstmal den nächsten Trainer, der da ist, erstmal.
Ja, aber Nagelsmann hat ja schon Erfahrung, auch bei größeren Vereinen. Also selbst Leipzig war ja die letzten 5-6 Jahre ein größerer Verein als Leverkusen jetzt.
Ja, ich weiß, aber weißt du? Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie habe ich Nagelsmann immer noch so als
Küken.
Als Küken, als Bub irgendwie da im Kopf. Weiß nicht. Also klar, natürlich hat er als Meister gewonnen in Bayern. Das ist ja auch
ich würde ihn bei Liverpool echt tot fühlen, Digga. Also, weiß nicht, ich finde, er ist halt so jemand, der ein bisschen experimentieren will, der so den Hunger hat zu lernen. Das merkt man, weißt du? Dass nicht immer alles geklappt hat. Ja, klar, wird auch bei Liverpool nicht einfacher werden als bei den Bayern. Aber ich
finde Deserbi perfekt bei Liverpool, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Ja, ich finde Deserbi überall perfekt. Ich weiß nicht, warum.
Ja, irgendwie schon. Ja.
Also, er hat so eine Souveränität, die strahlt nicht jeder aus.
Ja.
So eine Selbstverständlichkeit auch. Und dann hatten wir noch Manchester United. Da gab es nämlich während der Länderspielpause einige Gerüchte über den englischen Nationaltrainer, Gareth Southgate. Dann sage ich, ey, willst du mich verarschen?
Digga, ihr holt irgendwie immer den gleichen den Trainertypen.
Nein, wir wollen den gar nicht. Ich sag dir was. Das sind die Medien, die original die Agenda verfolgen, dass man Manchester United irgendwie ausradieren muss. Und deswegen streuen die solche Gerüchte. Und ich habe mir sogar,
Verschwörungstheorie.
Kennst du United Stands von.
Da wäre Herbert stolz, Digga, auf diese
Verschwörungstheorie. Goldbridge, kennst du den? Diesen United-Fan.
Ach, der. Ja.
Genau. Der meinte auch, der hat den Artikel dann vor sich gehabt und ist so durchgegangen und so. Und er sagt, Digga, der sagt einfach, einige der Spieler, so nominell seien es wohl 3, 4, 5 Spieler oder so, seien nicht abgeneigt Gareth Southgate gegenüber und das steht im Bericht. Und dann sagt er, Digga, wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr euch vorstellen, was das für Ausmaße hat? Weil die einzigen Spieler, die was mit Southgate zu tun haben oder hatten, sind die englischen Nationalspieler. Das heißt, durch so einen Artikel ohne Hand und Fuß wird plötzlich Druck auf Ten Hag ausgeübt, Druck auf das Management und Druck auf die englischen Nationalspieler, die United hat, in Form von Max Rashford, Maguire, Luke Shaw und Co. Ja. Jetzt denken jeder in der Kabine auf den oder der Trainer, Digga, der will mein Dings, weißt du? Der will meinen Untergang. Und so, Digga, aus einem Artikel, batsch,
krass, Chaos. Ne?
Ja. Das ist, wenn du an der Spitze bist, dann passiert sowas.
Welche Spitze? Von unten meinst du?
Die englische Spitze. Ich habe übrigens, das werde ich auch Salisch nochmal face-to-face sagen, die letzten 10 Jahre, ne? Das sind ja die 10 Jahre, wo Manchester United untergegangen ist.
Ja.
So. Seit der letzten Meisterschaft sind wir im kompletten Chaos.
Ja.
Der Schnitt, den Manchester United in dieser Spanne hat,
ist besser als
an Platzierung, ist besser als die Platzierung von Arsenal. In den letzten
Warum seid ihr so stolz darüber, Digga? Arsenal ist seit 3 Jahren
gut. Nein, weil die Leute mir so ankommen, Digga. Die tun so, als ob Arsenal jetzt gut ist.
Arsenal hatte doch auch Chaos.
Wir sind am Ende angelangt,
Kollege. Arsenal hatte doch auch ein paar Jahre Chaos nach Wenger.
Ich wollte das nur loswerden. Wes, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's geil, dass du dabei warst. Willst du noch irgendwas loswerden? Ansonsten war es das von mir.
Nee,
und von Steak & Lobster.
Sonst hätte ich nichts. Nee. Liverpool wird Meister. Meine Dings-Prediction von Salah, als ich ausgelacht wurde damals bei unserer Preview.
Bayern
ich
habe gesagt,
zweistellig Assists von Salah. Hat er jetzt schon geknackt. Aber gut. Nein, Orakel. Was soll man sagen?
Ja. Gut, dann darfst du das Outro machen, Bruder, jetzt.
Das war's. von Steak Lobster.
Das Beste vom Besten.
Haut rein, Leute. Ciao, ciao.
Ciao und tschüss.